Hallo und herzlich willkommen zum Webinar der Woche. Dienstagabend 19 Uhr, wieder Zeit für Gesundheit, Fitness, Longevity. Heute Abend das große Thema Stress, Stressmedizin, Stresstoleranz. Was können wir tun, um möglichst positiv mit dem in der Regel unvermeidbaren Stress umzugehen? Ich möchte Ihnen heute Abend einige Impulse und Informationen geben zu dem Thema, das, glaube ich, fast jeden von uns mehr oder weniger betrifft. So, wenn Sie mir einmal kurz in den Chat schreiben könnten, ob Bild und Ton soweit okay ist, das wäre super. Genau, der Raum füllt sich langsam. Das sieht gut aus. Super, danke, Tobi. Sehr schön. Ja, dann legen wir gleich los. Sie finden das Thema Stress im Online-Kurs im Modul Nummer 16 mit vielen verschiedenen Unterlektionen und vielen verschiedenen Aspekten. Da können Sie das ganze Thema vertiefen. Da wird es auch morgen Nachmittag dann die Webinaraufzeichnung geben. Also von daher viele Möglichkeiten. Hier das aktuelle Webinarprogramm. Diese Woche Stress- und Energiemanagement. Nächste Woche wieder Thema Ernährungsmedizin. Wir gucken uns die Herausforderungen mit den modernen Lebensmitteln an. Schadstoffe rauf, Nährstoffe runter, Fragezeichen. Dann machen wir weiter beim Thema gesunder Lebensstil, Sport, dann nochmal Longevity, dann das Thema Darmgesundheit, dann das Thema Entgiftung, Detox. Okay, ich möchte Ihnen einmal kurz etwas zeigen, gerade für die, die ein bisschen neuer sind, damit Sie nicht den Überblick verlieren, wenn Sie sich einloggen in die Akademie. Und zwar ist es so, wenn Sie auf der Startseite sind, dann gibt es oben diesen Button, diesen Schriftzug Meine Produkte. Und wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie eine Ebene höher und da sehen Sie die verschiedenen Produkte. Und zwar sehen Sie jeweils die Dinge, die für Sie freigeschaltet sind, beziehungsweise die Kurse, die Sie erworben haben. Da haben wir einmal den Hauptkurs, ne, die Online-Akademie für Gesundheit und Ernährungsmedizin. Dann für alle, die das 12-Wochen-Programm haben, die kriegen ja auch diesen Quick-Start-Kurs. Da habe ich die besten Ernährungsstrategien so in 7 Tagen zusammengepackt, kurz komprimiert. Das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn Sie sagen, ich will jetzt nicht Ernährungswissenschaft studieren, ich will wissen, was ist wichtig, was ist wirksam. Dann gönnen Sie sich hier 7 Tage und versuchen jeden Tag das Ganze umzusetzen. Dann haben wir unseren Scheinfastenkurs seit 3 Jahren, ja, ganz beliebt. Nancy hat da wunderbare Rezepte gemacht für diese 5-tägige Scheinfastenkur. Das ist auch sehr empfehlenswert. Dann können Sie weitergehen. Und das ist jetzt neu, hatte ich Ihnen in der E-Mail geschrieben. Ich habe jetzt die ganzen Fachvorträge, die Expertenvorträge von den Fortbildungen ausgegliedert, weil das doch erstens ganz schön viel wurde und zweitens auch inhaltlich ein bisschen besser ist, wenn das eben nur für die Therapeuten und Experten ist. Das können Sie sich da angucken. Dann gibt es noch den Patienten-Online-Service. Das ist für alle Patienten, die bei mir in der Praxis sind. Da sind nochmal zusätzliche Informationen zu den Check-ups, die wir hier machen. Handout für die Nährstoffanalysen, Stoffwechselanalysen und so weiter. Nächsten Monat voraussichtlich werden wir starten noch mit einem Darmkurs. Da kriegen Sie aber dann Informationen. Da geht es um das Thema Darmflora, Darmgesundheit, Histaminintoleranz und so weiter. Und dann haben viele noch den Zugang zu unserem Gesundheitsplan. Das ist dieses Programm, was wir immer Anfang des Jahres im Januar einmal machen. Das ist bei vielen von Ihnen ja auch freigeschaltet. Also je nachdem können Sie sich da entsprechend reinklicken. Wichtig ist der Login. Um darauf zuzugreifen können, ist im Prinzip für alle identisch. Sie brauchen also nur einmal Passwort und Login-Daten. Die sind nicht jeweils neu, sondern alles eins. Das ist wichtig. So, und hier nochmal der Hinweis für diesen Medizin-Expertenbereich. Das ist jetzt ausschließlich gedacht für die Ärzte, Therapeuten und Fachkräfte unter Ihnen. Da habe ich die 30 besten Vorträge von mir aus den letzten 3, 4 Jahren zusammengepackt. Ernährungsmedizin, Adipositas-Therapie, Mikronährstoffmedizin, Longevity und Stressmedizin. So, und der reguläre Preis ist 399 und im Moment wird es für 279 bieten wir es an, aber Sie bekommen das als Teilnehmer der Online-Akademie für 99 Euro und das ist eine Einmalzahlung, ja, unbegrenzte Mitgliedschaft. Und was eben neu ist, wir machen einmal im Monat, einmal im Quartal, ist erstmal vorgesehen, einmal im Quartal eine Expertenrunde, wo wir fachlich Dinge diskutieren können, wo Sie mir Fragen stellen können, wie man bestimmte Dinge umsetzt in der Praxis und so weiter. Das ist ein Wunsch, der häufig kam nach Vorträgen und Kongressen, genau, dass man da ein bisschen Unterstützung gebrauchen kann. Gut, so viel dazu. Bei diesen Inhalten handelt es sich um allgemeine Informationen, die in keinem Fall eine individuelle ärztliche Beratung ersetzen können. Bitte wenden Sie sich für eine individuelle Beratung und Behandlung immer an eine Ärztin oder einen Arzt. Okay, heute Abend machen wir es mal so, dass ich Ihnen einen Impulsvortrag gebe zum Thema Stressmanagement und wir die Fragen dann alle am Ende machen und dann auch noch eine Diskussionsfragerunde, Videorunde, wer noch dann Zeit und Lust hat. Also, nehmen Sie vielleicht ein kühles Getränk, wenn Sie noch keins haben. Bei uns hier in Hamburg ist im Moment noch sehr, sehr schönes Wetter. War ein toller Tag hier. Ja, und von daher jetzt ganz entspannt Impulse tanken fürs Thema Stressmanagement. Meine Empfehlung ist, machen Sie es wie bei einem Buffet. Nehmen Sie sich vielleicht heute Abend ein, zwei Dinge mit, wo Sie sagen, das ist interessant für mich, das möchte ich mal ausprobieren. Da möchte ich mal gucken, ob das etwas für mein Leben ist. Stress ist ein riesengroßes Thema. Ich habe da früher zwei, drei Tagesseminare gemacht, habe viel für Unternehmen gearbeitet in ganz Deutschland, habe über 10 Jahre betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht und zeige Ihnen heute mal so Auszüge zu den Dingen, die ich damals gemacht habe. Also man kann darüber mehrere Tage reden. Heute Abend gibt es eine Übersicht und ich denke, da ist schon einiges dabei, was Sie für sich nutzen können. Mein Konzept nenne ich das Vier-Säulen-Konzept für Stressmanagement, Vitalität, Gesundheit. Und das sind die vier Säulen Denken bzw. Mindset, Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und warum vier Säulen? Weil diese Dinge alle zusammengehören, alle interagieren, ne, und in Verbindung miteinander stehen. Und das sind Dinge, die kann man eigentlich nicht trennen. Und Sie kennen das Ganze. Wenn Sie nicht gut regenerieren, sprich Sie schlafen nicht genug, dann haben Sie am nächsten Morgen nicht genug Energie, um Sport zu machen, um Nein zu sagen zur Schokolade und um, ne, sich selbst gut zu managen. Die Willenskraft ist reduziert. Wenn Sie nicht sich genug bewegen, ne, mindestens 30 Minuten am Tag sagt man Bewegung, dann sind Sie im biologischen Ausnahmezustand. Das ist so, das ist Wissenschaft, da kann ich nicht sagen, das möchte ich nicht oder so, das ist Fakt. Und wenn Sie im biologischen Ausnahmezustand sind, sind Sie natürlich nicht wirklich fit und das reduziert wieder Ihre Stresstoleranz und Ihre Belastbarkeit. Das Gleiche, wenn Sie Ihren Körper nicht mit den lebenswichtigen Nährstoffen versorgen, den sogenannten essentiellen Mikronährstoffen, Stoffe, die der Körper nicht selber herstellen kann, die müssen wir über die Ernährung und oder gute Nahrungsergänzung zuführen. Wenn wir das nicht machen, kriegen wir Probleme über kurz oder lang. Und ansonsten gilt die klassische Regel, gewonnen wird im Kopf. Oder noch ein bisschen provozierender, Stress ist in vielen Fällen auch Kopfkino. Gucken wir uns auch gleich an. Werden viele sagen, was soll das denn? Guck dir mal mein Leben an, guck dir meine Belastungen an, meinen Job, meine Partnerschaft, was auch immer. Das ist nicht Kopfkino, das ist real existierender Stress. Trotzdem muss man sagen, Stress hat sehr viel zu tun mit unseren Bewertungen und im mentalen Stressmanagement können wir das ausnutzen, indem wir uns immer wieder überlegen, wie sind meine Bewertungen, wie gehe ich an Dinge heran, denn das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also im besten Fall trainiert man in diesen vier verschiedenen Bereichen neue, bessere Gewohnheiten und bringt sich dadurch auf ein neues Level. Und wie immer geht sowas nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, das ist eine Reise. Und Sie kennen meine Empfehlung, ne, die Politik der kleinen Schritte. Wenn Sie jeden Monat ein, zwei, drei gute Gewohnheiten neu trainieren, dann sind Sie nach einem halben Jahr und erst recht nach einem Jahr auf einem völlig anderen Level und haben ganz viele Menschen überholt, die immer nur Strohfeueraktionen starten und immer zu viel wollen, sich dann verzetteln, dann wieder abbrechen oder nur die ersten 2 Januarwochen irgendwas umsetzen und dann aufgeben. Also von daher, wir haben vieles in der Hand und das ist das Gute. Warum ist Stress überhaupt ein Thema? Weil sich unsere Welt enorm verändert hat. Ne, man kann dazu vieles sagen. Es wird immer schnelllebiger, es wird immer komplexer. Ein Großteil der Arbeitnehmer klagt über Stress. Es gibt Umfragen, dass mittlerweile schon Kinder, Schulkinder über Stress klagen. Man kann über die Technik diskutieren, ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung von Arbeitszeiten und so weiter. Ne, es gibt viele Dinge. Manche würden sagen, einiges davon, einige Fortschritte sind auch sehr segensreich. Andere werden sagen, das ist eigentlich, ne, überfordert uns als Menschen, ist ja auch sehr, sehr individuell. Was wir auf jeden Fall sehen, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, das ist seit Jahren eine ganz klare Tendenz. Ja, da geht es um stressbedingte Depressionen, ja, aber auch andere psychische Erkrankungen. Und was ganz spannend ist, oder was heißt spannend, aber was schon uns, denke ich, aufmerksam lassen werden darf, ist zum Beispiel dieses Phänomen, dass wir Burnout bei Kindern haben. Hier in Hamburg gibt es den Professor Schulte-Markwort, der war Leiter der Kinderpsychiatrie an der Universität Hamburg. Und der hat dieses Buch geschrieben, Burnout Kids, und hat in seinem Vortrag eben gesagt, die sehen da massive Zunahme an Burnout bei Kindern. Und jetzt kommt's, das sind eben nicht die Kinder, wie man vielleicht denken könnte, aus schlechten sozialen Verhältnissen, aus Problemfamilien und so weiter, sondern im Gegenteil, das sind Kinder aus besten Verhältnissen, aus guten sozialen Schichten, die aber aufgrund von enormem Leistungsdruck, viel zu hohen Erwartungen an sich selbst, viel zu hohen Selbstansprüchen massive Probleme bekommen. Und das gab es in der Form früher gar nicht. Ein anderer Psychiater, Professor Benkert, war in Mainz in der Unipsychiatrie, und der hat geschrieben, es gibt eben eine neue Krankheit, das ist die Stressdepression, also stressbedingte Depression, bezeichnet er als neue Volkskrankheit. Das heißt also, dass jahrelanger oder manchmal auch jahrzehntelanger Stress irgendwann dazu führen kann, dass wir in eine Depression abrauschen, und das ist eben seit vielen Jahrzehnten ein zunehmendes Problem. Man schätzt, dass wir als Hausärzte zu 50 bis 70% auch mit stressbedingten Erkrankungen zu tun haben. Und da ist immer ganz wichtig, sich klarzumachen, jeder Jeck ist anders und jeder Mensch reagiert auch anders auf Stress. Und das werden Sie wahrscheinlich kennen. Es gibt den Menschen, der kriegt vielleicht Kopfschmerzen durch Stress, ein anderer kriegt Rückenschmerzen, wieder ein anderer kann nicht schlafen, der eine kriegt Tinnitus und der andere kriegt einen Hörsturz. Manche reagieren eben mit depressiven Verstimmungen, der eine kriegt einen Bluthochdruck und der andere kriegt einen Reizmagen oder einen Stressmagen oder einen Stressdarm. Also jeder reagiert durchaus unterschiedlich, und die Herausforderung ist jetzt, dass ich dann nicht nur von Arzt zu Arzt laufe, weil ich vielleicht sage, der erste Arzt findet organisch, also körperlich, gar keine Ursache, dann denke ich mir, ja, dann hat er nicht richtig untersucht, dann laufe ich jetzt zum nächsten Arzt, sondern dann kann es sehr viel Sinn machen, sich zu überlegen, ist das Ganze nicht möglicherweise ein Stressproblem? Oder ein anderer Begriff wäre etwas Psychosomatisches. Das will man vielleicht nicht immer hören, ist aber in vielen Fällen ein Faktor oder zumindest eine Mitursache. So, ein Beispiel: Stress kann zum Beispiel das sogenannte böse LDL-Cholesterin erhöhen. Man sagt so bis zu 30%. Das ist also eine ganze Menge. Ja, und das ist immer so ein klassischer Patient. Die sagen mir dann: Ich mache schon vieles richtig. Ich ernähre mich mediterran, esse nur gute Fette, ergänze Omega-3, damit ich da keinen Mangel habe, und habe ein weitgehend Normalgewicht und bewege mich regelmäßig. Also eigentlich würde man sagen, alles super. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass das Ganze genetisch ist, darf man nicht vergessen. Aber teilweise ist es dann eben vielleicht der Stress, der noch das Problem darstellt. Und dann darf ich mich eben um diesen Faktor kümmern. Und man weiß aus großen Studien, das ist lange Zeit unterschätzt worden, aber mittlerweile alles gut belegt, dass es die Situation geben kann, dass man nur durch zu viel negativen Stress sogar einen Herzinfarkt bekommen kann. Häufigste vermeidbare Todesursache. Und das ist eben insofern relevant, weil das sehr lange unterschätzt wurde. Wir Ärzte haben früher viele Jahrzehnte in erster Linie auf die klassischen Risikofaktoren geguckt. Zu viel böses Cholesterin, Rauchen ist ein Risikofaktor, Zuckerkrankheit ist ein Risikofaktor, hoher Blutdruck ist natürlich ein Risikofaktor. Heutzutage gibt es eben manchmal auch die Konstellation, dass das alles okay ist und Menschen, zum Teil auch junge Menschen Ende 30, nur durch Stress einen Herzinfarkt bekommen. Das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Also wie immer, das große Motto ist Früherkennung statt Verdrängung. Und da gibt es die körperlichen Phänomene, das kann ich zum Teil messen im Labor, dazu gibt es die Check-up-Untersuchung beim Hausarzt und so weiter. Aber es gibt auch die psychischen Veränderungen, und das darf ich auch ernst nehmen. Also viele werden das kennen, der eine, der gestresst ist, der wird immer gereizter, ne? Manche andere werden depressiv, manche so verfallen in so eine pessimistische, negative Einstellung. Aus Sicht der Evolution ist es so, wenn wir unter Stress stehen, das war ja früher Weglaufen vom Säbelzahntiger, ne? Das bekannte Bild, auch wenn der Säbelzahntiger und der Mensch ja nie gemeinsam gelebt haben, aber man sagt immer so, ne? Also echter existenzieller Stress, Todesgefahr, dann gehe ich in einer Tunnelblick. Und das kann dazu führen, dass ich viele wichtige Dinge nicht mehr wahrnehme. Humorlosigkeit kann ein Symptom sein, ne? Nervosität, Ängstlichkeit bei anderen vielleicht. Klar, dann gibt es die Kompensationsversuche, Flucht in Alkohol, Rauchen, Stressessen und so weiter. Idee ist, ne? Mal kann das alles sein, vorübergehend. Ne? Wir können nicht immer perfekt sein, aber auf Dauer sollte ich mir das bewusst machen. Deswegen ein erster Tipp an der Stelle: Sorgen Sie dafür, dass Sie Menschen in Ihrem Umfeld haben, die Ihnen noch ehrlich die Meinung sagen. die ihnen noch sagen, pass mal auf, ich stelle fest, du bist ständig nur noch genervt und gereizt, du hast dich völlig verändert. Die ihnen sagen, sag mal, wenn ich ehrlich bin, du hast schwerste Augenringe, du bist völlig überarbeitet, übermüdet, pass auf dich auf, ne? Gelbe Karte. Sie wissen, wie es im Sport ist. Wenn ich die gelbe Karte nicht ernst nehme, ist die nächste Karte gelb-rot und dann war's das. Dann bin ich erstmal raus. Und so ist das eigentlich in der Medizin auch. Und manche Burnout-Experten sagen auch, ein Burnout ist nichts anderes als ein gesunder Feedback-Mechanismus des Körpers, weil der Körper uns vorher versucht, uns Menschen versucht zu sagen, pass mal auf, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Erholung, wir brauchen weniger Druck, weniger hohe Ansprüche. Und wir Menschen verstehen ja oft gar nicht, was unser Körper uns sagt oder was für uns gut wäre. Und dann arbeiten wir weiter und überpowern uns. Und dann sagt der Körper im Extremfall Burnout, Tillbud sozusagen. Und Sie haben vielleicht mal davon gehört, es gibt so Extremfälle von Burnout, wo Menschen wirklich am Schreibtisch sitzen, nur noch zittern, nichts mehr machen können, mit 112 abgeholt werden, ins Krankenhaus gebracht werden, weil wirklich Schicht im Schacht ist, weil gar nichts mehr geht. Das wäre so eine Extremform von Burnout oder Zusammenbruch. Also, je früher wir Dinge erkennen, und dazu brauchen wir natürlich auch ein Umfeld, das uns dann vielleicht mal sagt, dass Dinge sich verändern, desto besser ist das Ganze. So, das Konzept ist folgendermaßen: Wir können davon ausgehen, der Stress ist da und der Stress wird auch bleiben. Und vieles spricht dafür, dass der Stress zunehmen wird, und zwar massiv. Und da können Sie jetzt alles Mögliche anführen. Eigentlich ist das ja seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Tendenz. Da können wir über Globalisierung sprechen, da können wir über Kriegsgefahr sprechen, da können wir über wirtschaftlichen Abschwung sprechen, über alles Mögliche. Und dann kommen noch die ganzen privaten Herausforderungen. Und die Idee ist jetzt bei einem proaktiven, eigenverantwortlichen Stressmanagement, dass ich nicht zu lange mich nur auf den Stress konzentriere, wie der Hase vor der Schlange und rumjammer und in diese Opferrolle gehe, so nach dem Motto, um Gottes Willen ist alles so furchtbar und alles ist so schlimm, sondern dass ich mir überlege, jeder Mensch hat die Möglichkeit, Schutzfaktoren zu aktivieren, hat die Möglichkeit, seine Stresstoleranz zu verbessern, zu trainieren, hat die Möglichkeit, konstruktiver, besser mit Stress umzugehen. Und da gibt es so ganz klassische Bereiche eben, Denken, Bewegung, Entspannung, Ernährung, Ausgleich, Familie, Freundschaften und so weiter. Und wenn ich mich auf dem Gebiet gut aufstelle, dann haben wir deutlich bessere Chancen, trotz hoher Stressbelastungen, am Ende gesund zu bleiben, energievoll, positiv zu bleiben, ein gutes Leben zu führen, ne, Erfolge zu feiern und so weiter. Also, auch hier gilt, Erfolg ist kein Zufall. Sie kennen mein Motto, Gesundheit ist kein Zufall, gilt hier natürlich auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Ne, wenn ich manchmal unter vier Augen oder manchmal auch in Seminaren frage, wie sieht Ihr Stressmanagement aus? Sagen Sie mal, welche Strategien haben Sie im Bereich Mental, Bewegung und so weiter? Dann kommt ja, mein Stressmanagement ist abends eine halbe Flasche Rotwein oder manchmal auch eine ganze oder eine halbe Kiste Bier. Mein Stressmanagement ist abends meine Lieblingsserie gucken, vom Fernseher einpennen, dann Schokolade, Chips und anderen Ernährungsmüll. Und ansonsten ist mein Glas immer halb leer und man regt sich über jedes und alles auf. Man beschäftigt sich mit Dingen, die wir gar nicht beeinflussen können. Aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Regel im Stressmanagement. Wir alle leben in einer Welt, die ist zu einem Teil von uns beeinflussbar und veränderbar und zu einem anderen Teil nicht. Wir haben aber alle nur begrenzte Energie und begrenzte Ressourcen. Also, worauf konzentriere ich meine Energie und meine Ressourcen, meine Kraft? Wir haben ja einen Akku, wenn man so will, der ist morgens möglichst voll und abends ist er meistens relativ leer. Worauf konzentriere ich meine Energie? Auf die Dinge natürlich, die ich beeinflussen kann. Können Sie sich fragen, ne? Wenn Sie jetzt irgendwo Energie reinstecken, ist das etwas, was ich verändern, was ich beeinflussen kann? Ich kann mich natürlich lange über irgendwelche Politiker aufregen, kann man auch alles verstehen, mache ich auch gerne, aber dann muss ich irgendwann sagen, kann ich daran jetzt was ändern? Vielleicht beim nächsten Mal in 4 Jahren, aber vielleicht auch eher gar nicht, nämlich. Also konzentriere ich mich vielleicht auf die Dinge, die ich beeinflussen kann. Und da gibt es in der Regel genug zu tun. So. Was ja ganz interessant ist, wenn wir uns angucken, wie die Situation früher war für die Menschen, ne? Millionen Jahre gab es echten existenziellen Stress, Lebensgefahr und zwar oft täglich. So, und heutzutage leben wir vergleichsweise in einer sehr, sehr guten Welt. Wenn wir den Steinzeitmenschen mal so ins Jahr 2025 beamen würden, hier nach Deutschland, dann würde der sagen, was ist das für ein Paradies? Es gibt genug zu essen, es gibt volle Supermärkte, es gibt Kleidung für jeden. Selbst wenn ich krank bin oder nicht arbeiten kann, bekomme ich nur Unterstützung. In Deutschland verhungert in der Regel keiner so schnell. Ne? Wir haben eine vergleichsweise hohe Sicherheit. Haben nicht die Gefahr, dass wir jeden Tag vom Nachbarstamm angegriffen werden und so weiter. Ne? Wir haben nicht mehr diese Kindersterblichkeit, die es früher Jahrtausende lang gab und so weiter. Also eigentlich vergleichsweise gute Bedingungen, ne? Im Vergleich zu früher. Wenn wir uns jetzt aber Stressmessungen angucken, sieht es völlig anders aus. Wir sehen bei vielen Menschen heutzutage, dass sie quasi dauergestresst sind. Das ist so ein Beispiel aus so Messungen, die wir früher gemacht haben bei Leistungsträgern. 24 Stunden Stress-HRV-Messungen. Und dann sehen Sie hier, rot ist hohe Stressaktivierung. Da sind viele Menschen den ganzen Tag im roten Bereich, bis spät abends zum Teil, hier bis Mitternacht noch starke Stresssignale. Dann kommen mal ein paar Stunden Erholung offenbar, hier grün. Und dann geht es hier kurz nach 6 weiter und dann geht es weiter in den nächsten Stresstag. Das hier wäre eine Sporteinheit, das ist in dem Fall aber ein Übertraining, viel zu hohe Pulsbelastung. Ja, das kommt dann auch dazu, dass viele Menschen, die beruflich sehr engagiert sind, sich beim Sport eher überfordern und da auch noch Vollgas geben und auch noch die Besten sein wollen. Und das ist dann eine komplette Überforderung des Körpers. Ne? Das ist so wie zweimal Leistungssport irgendwie hintereinander. Ne? Das kann kein Körper vertragen. Also viele Menschen heutzutage dauergestresst bei eigentlich vergleichsweise guten Lebensbedingungen. So. Extrembeispiele, sowas hier aus der Presse, das sind intelligente Menschen und ich gehe mal davon aus, ne, die lieben ihre Familie, die lieben, ne, eigentlich ihr Leben und die arbeiten sich tot. In Japan gibt es dafür eine offizielle Diagnose, die heißt Karoshi. Das können die Ärzte in den Totenschein schreiben, das heißt Tod durch Überarbeitung. Kriegt die Familie wahrscheinlich noch so eine Medaille überreicht, weil sich jemand aufgeopfert hat. Ja, so ähnlich wie die Kamikaze-Flieger, die ihr Leben dann aufgeben oder ihr Leben opfern für eine vermeintlich höhere Sache. So, jetzt ist die Frage, wir sind nämlich jetzt beim Thema mentales Stressmanagement, Denken, Einstellung, Mindset. Damit ich sowas erreiche, was muss ich dafür für ein Mindset haben? Was muss ich für Glaubenssätze haben? Was muss ich für Einstellung haben? Also, können wir überlegen. Hat der die Einstellung, Schlaf ist nicht verhandelbar. Ich brauche meine 7 bis 8 Stunden guten Schlaf und dafür tue ich auch etwas. Hat der die Einstellung, mein Körper ist mein Tempel, ich gebe meinem Körper nur beste Ernährung? Hat der die Einstellung, Sport darf nicht zweimal hintereinander ausfallen? Ich mache jeden Tag meine 10.000 Schritte, komme, was da wolle. Hat der die Einstellung, ne, pflanzenbasierte Ernährung ist die Grundlage einer gesunden Ernährung und ich gebe meinem Körper die Vitamine, die er braucht und sorge auch dafür, dass das alles überprüft und gemessen wird? Hat der die Einstellung, wer nicht regeneriert, verliert zum Beispiel als eine Grundlage? So, ne? Und das könnte man jetzt lange fortsetzen. Wahrscheinlich, wenn Sie mir recht geben, ich brauche komplett schlechte, negative Einstellungen, um es so weit kommen zu lassen. Und das ist jetzt nur das Extrembeispiel. Das reicht ja auch, sich bis zum Herzinfarkt zu arbeiten, bis zum Bluthochdruck, bis zum Schlaganfall. Ne? Das ist das Prinzip. Das sind hier alles Originalaussagen aus entweder meiner Praxis oder aus Seminaren oder aus Coaching-Sitzungen. Ich hatte einen Check-up bei einem Leistungsträger. Der Check-up ist schlecht ausgefallen, viele Risikowerte erhöht. Und da hat mir dieser Mann, war es in dem Fall, wörtlich gesagt, ich hätte lieber einen Herzinfarkt als einen Schlaganfall. Das meinte er auch ganz ernst. Und dann hat er mir das auch erklärt. Er sagte, mit dem Schlaganfall ist das so nachher, dann ist der eine Arm gelähmt und dann kannst du nicht mehr richtig sprechen und du sabberst aus dem Mund und ne, die eine Körperhälfte ist dann gelähmt und so weiter. Und beim Herzinfarkt ist es ungefähr so, gehst auf die Party und dann heißt es, ah, Herzinfarkt, willkommen im Club und der Herzinfarkt ist der Ritterschlag des Managers. So, interessante Einstellung, ne? Interessanter Glaubenssatz oder interessante Einstellung zur Gesundheit und zum eigenen Körper. Work-Life-Balance ist was für Weicheier, ne? Auch so eine Geschichte. Werde ich nie vergessen. Da habe ich eine Beratung durchgeführt für die Führungsebene einer großen Bank. Und da war der Vorstandsvorsitzende und die entsprechenden anderen aus dem Vorstand. Und da hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, das war ein ehemaliger Zehnkämpfer, meine Einstellung ist lieber tot als Zweiter. Und was soll das hier eigentlich mit diesem ganzen Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und wir brauchen eine neue Gesundheitskultur? Und da wusste ich, hier kann ich machen, was ich will, hier wird gar nichts passieren. Wenn der leitende da Vorstandsvorsitzende mit so einer Einstellung ins Rennen geht, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Ne? Und das andere, Lunches for Losers, ist auch spannend, werde ich auch nie vergessen. Ich war junger Assistenzarzt, ganz neu von der Uni hier in Hamburg in der Chirurgie. Und dann waren wir da bei diesen ganz langen OPs, die zum Teil 5, 6 Stunden gehen, und man macht so Hilfsarbeiten als junger Arzt da. Das ist alles sehr anstrengend. Man muss eben die ganze Zeit da stehen, muss die so Haken halten, heißt das. Man muss also bei diesen OPs assistieren, und das sind sehr anstrengende körperliche Positionen. Und dann weiß ich noch, dann hat mein Kollege sich getraut zu fragen, den ganz berühmten Professor: Herr Professor, wie ist das eigentlich? Wir sind jetzt hier, ne, also wir machen hier stundenlang irgendwie diese Arbeiten und so weiter. Können wir nicht mittags ein bisschen was zu essen bekommen? Es ist echt total anstrengend. Und da hat der Professor gesagt: Ich bin hier seit 6 Monaten an der Klinik, ich weiß nicht mal, wo die Kantine ist. Lunches for Losers, und jetzt wird weitergemacht. Werde ich nie vergessen. Und mein Kollege, der sich das getraut hat zu fragen, der hatte damals schon Familie und irgendwie ein kleines Kind, und der ist einfach irgendwann umgekippt, weil der konnte nicht mehr. Der musste eben, wenn der nach Hause gegangen ist, konnte der nicht sich einfach sofort hinlegen, sondern der musste irgendwie noch ein bisschen andere Sachen erledigen, und der ist einfach irgendwann kollabiert. Das ist auch ein Grund, warum solche Leute heutzutage gar keinen Nachwuchs mehr bekommen, warum auch viele junge Mediziner sich sagen: Das tue ich mir nicht mehr an, diesen Wahnsinn. Gut, also so viel dazu. Das heißt, erste Säule: Denken, Mindset, Einstellung. Was ist damit gemeint? Ne? Hier, kein Kreislaufkollaps, kein Burnout, nichts. Was haben Sie denn gemacht in all den Jahren? Also, klingt witzig, aber was steckt dahinter? Fragen Sie sich doch mal, wenn heutzutage jemand zu Ihnen kommt, der Ihnen sagt: Du, ich bin völlig tiefenentspannt, ne? Ich habe gar keinen Stress und bei mir ist alles gechillt. Was ist dann Ihr erster Gedanke? Die meisten sagen dann: Kann überhaupt nicht sein. Hat der nichts zu tun? Was ist das denn für eine Lusche? Oder, ne, wie auch immer. So, also das ist ja so diese Frage: Stress als Statussymbol, ne? Kann man auch diskutieren. Gucken wir weiter, was machen Einstellungen und Denkweisen? Hier haben wir das Beispiel einer Studentin, die hat Prüfungsstress, Examenstress, und die hat jetzt, sagen wir mal, in 2, 3 Monaten ist ihre Prüfung. Was kann sie machen? Sie gibt ihr Bestes, sie lernt für ihre Prüfung. Jetzt hat sie gut gelernt, ne, was halt realistisch ist, irgendwie, sagen wir mal, ihre 5, 6 Stunden hat sie gelernt. Jetzt möchte sie abends einschlafen, und jetzt kommt das, was viele von Ihnen kennen: das negative Kopfkino. Der innere Quatschi, Mindfuck, Monkey Mind, und ja, gibt ganz viele Begriffe, die das Gleiche meinen. Also, negatives Kopfkino könnte jetzt sein: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ne? In 2, 3 Monaten ist schon die Prüfung, der ganze Prüfungsstoff, ich schaffe das alles gar nicht mehr, alles viel zu viel Lernstoff, und dann kann ich die Prüfungsfragen nicht beantworten, dann falle ich durch die Prüfung, dann muss ich die Ausbildung abbrechen, dann werde ich arbeitslos, Hartz IV, dann lande ich unter der Brücke und meine Kinder verhungern. So, ne? Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber Sie wissen, was ich meine. Dieses negative Kopfkino, diese Worst-Case-Szenarien, das können wir sehr, sehr gut. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist Folgendes. Sie liegt in ihrem Bett, und das, was ich gerade eben gesagt habe, ist ja eigentlich nur mental passiert. Das ist nicht in der Realität passiert. Wenn man jetzt aber so Messungen macht, und man sieht hier jetzt Stressmessungen, Cortisol, oder genauso können Sie Puls oder Blutdruck messen, dann kann ich durch meine Gedanken mir richtig viel Stress im Körper machen. Das andersrum geht es übrigens auch. Jeder Sportler weiß, ich kann mir durch entsprechende Selbstgespräche entsprechend viel Kraft auch zusprechen. Und ich hatte damals im Triathlon, meine längsten Sachen waren diese Ironman-Distanzen. Da hatte ich ganz bestimmte Selbstgespräche trainiert und ganz bestimmte Mantren trainiert, die ich mir immer wieder gesagt habe, um nicht in diese Negativspirale abzurutschen, weil das eben relativ schnell geht. Das heißt, die Grundlage, so sehe ich das Ganze, ist das mentale Stressmanagement. Ich darf lernen, meine negativen Gedanken möglichst gut in den Griff zu bekommen, an einschränkenden Glaubenssätzen zu arbeiten, und das kann ich im Prinzip trainieren. Und ich kann noch so viel, ich sage es jetzt mal, Sport machen, Yoga machen, meditieren, tolle Ernährung machen. Wenn ich mein Kopfkino nicht in den Griff bekomme, dann mache ich mir damit alles kaputt. Und Sie wissen, unser Kopfkino, also wir haben ja eine sogenannte eingebaute Defizitorientierung. Das ist unsere große Herausforderung. Manche sagen auch, wir Deutschen können das besonders gut. Das heißt, die ersten Gedanken, die wir haben, sind meistens nicht, das Glas ist halb voll und das schaffe ich schon irgendwie, sondern eher so das Gegenteil. Und können Sie ja mal darauf achten, ne, wenn Sie so Menschen beobachten in der freien Wildbahn. Ganz viele sagen ja von sich aus, nee, ich bin schon ein positiver Mensch und ich bin, ne, Optimist und so weiter. Und dann hören Sie Menschen draußen sprechen und eigentlich sind sofort nach den ersten zwei Sätzen sofort klar, es geht immer um Negatives, das hat bei mir nicht geklappt, viel Gejammer, viel Stöhnen und so weiter. So, kann man mal drüber nachdenken, ob das alles so gut ist. Dann haben wir Menschen, die haben, ne, von außen betrachtet hohe Stressbelastungen, viel Verantwortung, viel Druck, lange Arbeitstage, was auch immer. Und dann sehen wir plötzlich ganz normale Stresshormonwerte. Was uns das zeigt, ist Folgendes, und das ist wichtig: Stress ist nicht objektiv, Stress ist subjektiv. Bei gleichen Situationen, bei gleichen Belastungen reagieren Menschen völlig unterschiedlich. Das heißt, ich kann nicht sagen, ab irgendwie 50-Stunden-Woche kriegen die Leute Burnout, alle, sondern es ist total individuell, total unterschiedlich. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wenn Sie jetzt diesen Menschen interviewen würden, dann können Sie fast sicher sein, dass deren andere Einstellungen, andere Herangehensweisen hat, andere Denkweisen, anderes Kopfkino hat, als die Person, ne, die Studentin, die wir gerade eben gesehen haben. Also ein ganz wichtiger Faktor. In der Wissenschaft gibt es dazu einen ganz spannenden Forschungsbereich. Und zwar macht man so Versuche, man gibt Menschen einen Schmerzreiz. Das macht man konkret. Es gibt so kleine Mini-Herdplatten, kann man die nennen. Das sind also kleine Schmerzmacher. Die tut man auf die Haut, die werden heiß und irgendwann tut es richtig weh. Und jetzt gibt man der einen Gruppe von Studienteilnehmern eine teure Schmerztablette und das sagt man denen auch, ne, in dem Fall hier 2,50 $. Und die andere Gruppe kriegt die billige Schmerztablette für 10 Cent. Und dann guckt man jetzt, wo habe ich weniger Schmerzen? Und dann würde man sagen, ja, wie zu erwarten war, die teure Schmerztablette wirkt besser. So. Und die Lösung des Ganzen ist, beide Gruppen kriegen sogenannte Placebos, also Scheinmedikamente. Das heißt, es sind Tabletten, die enthalten keinen Wirkstoff, nichts Schmerzstillendes. Das ist irgendwie Zucker, Milchzucker, Laktose oder irgendwie so ein Zeug. Also kein Wirkstoff, nichts Schmerzstillendes. Aber die Wirkung ist voll da. Und heutzutage kann man die Wirkung sogar mit Gehirnscans nachweisen, dass da biochemisch ganz viel passiert im Kopf. Placebo-Effekt ist der Erwartungseffekt. Der Volksmund kennt die selbsterfüllende Prophezeiung. Die Erwartung, wie ich an Dinge herangehe, welche Einstellung ich ins Rennen gehe, ist ganz, ganz wichtig. So, können Sie bei sich selbst überprüfen, ist ein erster guter Schritt im mentalen Stressmanagement. Überprüfen Sie mal, wie Sie selber denken und mit sich selbst sprechen. Ist das so nach dem Motto, komm, ne, läuft gerade irgendwie nicht beim Abnehmen, was kann ich machen? Ich weiß, im Prinzip gelten für mich die biologischen Grundgesetze. Wo kann ich ansetzen, damit es jetzt klappt mit dem Abnehmen? Ich gehe durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress und so weiter und so weiter. Oder bin ich eher in einem Kopfkino, bei mir klappt das alles nicht, meine Gene sind schlecht, mein Stoffwechsel ist kaputt, dann werde ich eben immer dick bleiben. Ich habe alles versucht, es gibt keine Chance. Ne? Außerdem bin ich auch zu alt, nach den Wechseljahren kann eh keiner mehr abnehmen und so weiter. Also gucken Sie mal, wo Sie stehen. Viele Untersuchungen, Optimisten haben ein stärkeres Immunsystem, Optimisten erholen sich schneller nach Operationen, Optimisten haben weniger Nebenwirkungen, kann man alles gut untersuchen, alles getestet. Deswegen, ne, jetzt haben wir zum Glück gerade die schönste Jahreszeit, Frühling kommt und so weiter, aber im Winter, Sie kennen die Geschichten. Ich habe Kita-Kinder, also bin ich ständig erkältet. Dann empfehle ich immer, sagen Sie sich das doch jeden Tag 30 Mal. Das erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihr Wunsch auch erfüllt. Oder wenn da hinten jetzt jemand das Fenster aufmacht, kriege ich Zug, dann habe ich Rücken. So, ne? Wenn Sie möchten, selbsterfüllende Prophezeiung funktioniert in ganz vielen Fällen. Und ne, daran dürfen wir denken beim mentalen Stressmanagement. Bewertungen sind wichtiger als Tatsachen. Schlüsselsatz im mentalen Stressmanagement. Meine Bewertungen sind wichtiger als Tatsachen. Heute Nachmittag, oder genau, hatte ich das mit einer Patientin diskutiert. Sie hat gesagt, der Stress ist so massiv aufgrund Umstrukturierungen in der Firma. Ich kann eigentlich nichts machen, außer ich kündige und gehe ganz raus. Und das ist natürlich so eine massive Veränderung im Leben. Das macht man nicht so einfach und das geht nicht so einfach. Und das hätte ja massivste Konsequenzen. Dann haben wir darüber diskutiert, dass es ja noch eine andere Möglichkeit gibt. Auch wenn ich den Stress jetzt nicht verändern kann, kann ich meine Einstellung, meine Bewertung verändern. So, und ist nicht einfach, muss man ganz klar sagen, weil wir in der Regel ja davon ausgehen, dass wir selber Recht haben. Wir sind ja alle davon überzeugt, dass meine Bewertungen die einzig richtigen sind und dass meine Einstellungen, meine Denkweisen die einzig richtigen sind. Ne? Aber wenn man sich diese Dinge anguckt, und das sind hier so Beispiele, ne? Bewertungen sind wichtiger als Tatsachen. Können Sie mal überprüfen für sich und gucken, ne, in welchen Situationen ist da vielleicht noch Potenzial. Mindset-Effekte nennt man das in der Forschung. Man hat hier so gesehen, ne, Personen, die angaben, dass sie viel Stress erleben und diesen auch als schädlich bewerten, haben statistisch ein höheres Sterberisiko. Und eine Vergleichsgruppe, die das Gefühl hat, ne, das ist positiver Stress und sie haben das im Griff und so weiter. Und Stress ist auch die Würze des Lebens und ein gewisses Lampenfieber, ne, gewisse Anspannung ist auch nur gut. Die haben zum Beispiel tatsächlich dann auch weniger Stresshormone. Und ne, insgesamt ein besseres Outcome. Also wir sehen immer wieder, gewonnen wird im Kopf. Stress ist in vielen Fällen Kopfkino. Hier auch ganz interessant, positive Einstellung zum Altern bringt im Durchschnitt 7,6 Jahre längere Lebenserwartung. Und das interessanterweise ist mehr als die klassischen Dinge wie Blutdruck, Cholesterin, normales Körpergewicht, nicht rauchen, Bewegung. Also auch da Einstellung schlägt quasi alles andere. So. Gewonnen wird im Kopf. Hier so ein paar Beispiele aus der Bibel. Glaube versetzt Berge. Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Der philosophische Kaiser, der Marc Aurel, der hat ja auch viele gute Sachen dazu gesagt. Der Mensch wird zu dem, was er den ganzen Tag denkt. Deswegen, wenn wir gleich über Nachrichtendiät sprechen, auch so ein wichtiges Thema. So, also, Growth Mindset und Fixed Mindset hatten wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen. Growth Mindset verkürzt heißt, ich kann etwas verändern, ich habe die Möglichkeit zu wachsen, ich habe die Möglichkeit dazu zu lernen. Wenn wir uns die Gesundheit angucken, das ist die Überzeugung, ich kann in jedem Alter meine Gesundheit selber verbessern. Dazu brauche ich nicht unbedingt irgendwelche äußeren Einflüsse. Dazu muss ich jetzt nicht irgendwie lange auf Termine bei Ärzten warten. Ich kann jetzt mit bestimmten Dingen schon einiges für mich tun. Und Fixed Mindset ist so die Einstellung, das funktioniert alles nicht, das geht alles nicht, ich habe keine Chance, ich bin Opfer und so weiter. Also, was hilft uns beim positiver Denken? Die Gedankenhygiene. Die meisten Menschen achten sehr darauf, dass sie jeden Tag den Dreck abspülen und sich die Hände waschen und duschen und so weiter. Aber die Frage ist doch, wie viel Müll lassen wir in unser kleines Gehirn rein? Und da haben wir eben das Prinzip, wenn wir uns die Presse angucken, das Konzept ist immer noch Bad News are Good News. Das heißt, vieles basiert auf negativen Nachrichten, weil man uns damit leichter kriegen kann. Also kriegen kann heißt in dem Fall mehr Auflage, mehr Einschaltquote und darum geht es. Das hat was zu tun mit unserem evolutionären Programm. Wir sind eben sehr programmiert auf negative Dinge beziehungsweise auf Gefahr. Wenn wir es runterbrechen, evolutionär geht es ja nur ums Überleben. Das Gehirn dient dazu, dass der Mensch überlebt. Und deswegen muss das Gehirn in vielen Situationen immer an das Schlimmste denken, nämlich an potenzielle Lebensgefahr. Also man sagt so ganz einfach, zwei Indianer, nee, nicht Indianer, zwei Steinzeitmenschen gehen so durch die Steppe und plötzlich raschelt das im Gebüsch. Der Pessimist sagt, das ist Lebensgefahr, das ist ein Tiger, ich gebe Gas und renn weg. Und der Optimist sagt, das ist bestimmt ein netter Singvogel, den gucke ich mir mal näher an. So, also jetzt vereinfacht gesagt, wer überlebt von beiden? Der Pessimist natürlich. Ja, und so erklärt man sich das ganz vereinfacht gesagt, warum wir eher so eine Negativorientierung, eine Defizitorientierung haben. Und das nutzt die Presse aus. Und deswegen ist die Frage, wie viele Nachrichten tun mir gut? Schreiben Sie doch mal in den Chat, wer sagt, ich habe keinen Fernseher mehr? Wer sagt, ich lese nicht mehr ständig, ne, diese ganzen Nachrichten? Kann man sich überlegen. Früher hier, als es noch die klassischen Suchmaschinen im Internet gab, dann konnten sie eingeben, deutsches Internet, mein Leben ist, und dann wissen Sie, das Prinzip ist ja, die Suchmaschinen vervollständigen den Satz, so wie er am meisten abgefragt wird. So, und jetzt können wir gucken, was war das Häufigste? Ist langweilig, ist ein Albtraum, ist sinnlos. Mein Job macht mich krank, langweilt mich. Meine Arbeit macht mich krank, macht mich depressiv. Meine Arbeit im Sonderkommando Auschwitz langweilt mich zu Tode. Und Ehe auch nicht viel besser. Ist langweilig, ist am Ende retten. geht kaputt. Hier, da sind noch ein paar Optimisten offenbar noch reingerutscht. Ne? So. Also nur mal so als Idee, das ist natürlich ein bisschen witzig, aber es ist auf der anderen Seite auch schon bitter. Ja, wie stark wir doch ins Negative tendieren. Also setzen Sie dem was entgegen, das wäre meine Empfehlung. Und eine ganz einfache und sehr gut bewährte und untersuchte Sache ist ein Glückstagebuch. Manche nennen es auch Dankbarkeitsjournal oder Journaling als Prinzip. Und da schreiben Sie einfach abends auf, was war heute gut, wofür bin ich dankbar, was habe ich heute gelernt. Ne, Sie kennen das Motto, mal gewinnt man, mal lernt man. Und das hatte eine Dame aus dem Seminar mal gesagt, sie schreibt sich immer noch auf, worauf freue ich mich in Bezug auf morgen. Ne, was wird morgen Nettes passieren? Morgen gehe ich mit der netten Kollegin mittags was essen, morgen kann ich wieder zum Sport gehen, morgen ist irgendein anderer Grund, ne, warum es sich lohnt aufzustehen. So, wenn Sie das jeden Abend machen, statt vielleicht Late-Night-News und sich zum 20. Mal die Fehlleistungen der Politiker angucken oder irgendwelche anderen Sachen, die einen wahnsinnig auf die Palme bringen, probieren Sie es aus, macht einen Unterschied in den meisten Fällen. Und das wäre der Punkt. Brigitte schreibt, habe keinen Fernseher, nur eine Tageszeit. Genau. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das ist so dieses Five-Minute-Journal, also dass man so abends 5 Minuten kurz aufschreibt, was war gut und wofür bin ich dankbar. Dieses Prinzip Tagebuch, was früher, ne, in frühere Generationen sehr, sehr intensiv genutzt haben, hat natürlich alles was für sich und heutzutage könnte man das auch weiter nutzen. Im Kurs, im Kapitel Motivation stelle ich Ihnen ja die WUG-Methode vor, eine der besten Methoden, die wir haben aus der psychologischen Forschung. Das ist von Frau Professor Oettingen entwickelt worden, eine Methode für das Selbstmanagement, um Ziele besser zu erreichen. Wenn Sie es noch nicht kennen, gucken Sie sich das mal an. Ist kostenlos, kann man ausprobieren und vielen hilft es einfach beim täglichen Selbstmanagement. So, wir fassen zusammen. Erste Säule, Mindset, ne? Mentales Stressmanagement, Motivation gehört auch damit rein. Was sehr, sehr hilfreich ist, sorgen Sie für ein positives Umfeld. Sie wissen, wie es ist. Wenn Sie sich zum Sport immer mit einem Freund, mit einer Freundin verabreden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass Sie das Ganze durchziehen. Suchen Sie sich Vorbilder, ne, wo Sie sagen, ne, das ist spannend, der ist irgendwie 10 Jahre älter und ist noch gut in Form und ne, da gucke ich mir ein paar Dinge ab, das motiviert mich. Nutzen Sie die Medien für positive Beeinflussung sozusagen. Es gibt immer auch tolle Dokumentationen, tolle Podcasts, tolle Bücher, die einem helfen, dran zu bleiben, gesünder zu werden, umzusetzen. Die Dienstagsabends-Webinare sollen auch dazu beitragen. So, Politik der kleinen Schritte ist meistens unschlagbar, denn da können Sie eigentlich nicht wirklich scheitern. Sie machen einfach immer weiter. Was sich bewährt hat, erstmal die tiefhängenden Früchte ernten. Tiefhängende Früchte heißt die Dinge, die leicht umzusetzen sind, damit fangen Sie an. Und dann kommen Sie in so eine Positivspirale, Selbstwirksamkeit und dann können Sie Schritt für Schritt auch schwierigere Dinge angehen. Das ist in der Regel besser, als wenn man gleich die ganz dicken Bretter bohren will. Also so ne, eine tiefhängende Frucht wäre, ich trinke am Tag meine 2 Liter Wasser. Das macht in der Regel schon mal einen deutlichen Unterschied. Und dann fange ich an, den nächsten Schritt zu verändern. Und wenn ich dann das vielleicht 1, 2, 3 Monate gemacht habe, dann gehe ich vielleicht erst an das Thema Zucker ran oder an, ne, irgendwie ein anderes großes Thema, wo ich jetzt weiß, das fällt mir noch schwer. Das ist ein dicker Brocken, den kann ich nicht so leicht ändern. Bedürfnisse kombinieren wäre so ein Klassiker. Ich will vielleicht mal ein bisschen was im Fernsehen sehen oder meine Nachrichten gucken. Und dann mache ich das, während ich Hanteltraining mache, während ich auf dem Fahrradtrainer sitze oder. Ne? So, Erwartungen überprüfen, also realistische Erwartungen sind auch ganz wichtig. Was heißt das konkret? Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine total stressige Arbeitswoche und ich weiß kaum, wie ich die Woche überleben soll, dann macht es keinen Sinn, dass ich mir vornehme, in der Woche will ich auch noch dreimal zum Sport gehen und ich will am besten noch 2 Kilo in einer Woche abnehmen und ich will noch sonst irgendwas erreichen. Dann muss ich meine Erwartungen anpassen. Denn sonst, was passiert sonst? Ich enttäusche mich, dann bin ich genervt, gestresst, enttäuscht von mir selbst. Und das ist eine ganz ungünstige Geschichte. Denn wenn ich das zu oft mache, ist klar, was passiert. Dann vertraue ich mir selber nicht mehr, dann halte ich mich selbst für einen Loser und dann kommt man in eine ganz schlechte Spirale rein. Also Erwartungen anpassen, Ansprüche anpassen. Wir definieren ja selber, was Erfolg ist. Ne? Wenn Sie früher im Urlaub auf der Kreuzfahrt irgendwie 5 Kilo zugenommen haben, und dieses Mal nehmen Sie nur 3 Kilo zu, dann ist das Erfolg. So, und ein anderer würde sagen, ja, ich will aber diesmal gar nicht zunehmen und so weiter, ist vielleicht gar nicht realistisch. Also definieren Sie Erfolg. Und in so einer stressigen Woche wäre Erfolg vielleicht Gewicht halten. Ne? Und dann kann ich die Woche danach wieder abnehmen. So, Erfolgsjournale können helfen, sich selbst zu belohnen, sich selbst zu feiern. Ne? Auch eine gute Strategie oft. Nächster Aspekt, jeder Mensch kann seine Stresstoleranz verbessern. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist so, wie jeder Mensch kann seine Muskelkraft verbessern, trainieren. Jeder Mensch kann seine Kondition, seine Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit verbessern und trainieren. Das ist alles kein Zufall. Die Frage ist nur, bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen? Die Frage ist, bin ich bereit zu akzeptieren? Stresstoleranz ist nicht Gott gegeben, die ist nicht angeboren, sondern die hat viel damit zu tun, wie ich mich selbst manage, wie ich mit mir selbst umgehe und ob ich eben hier aktiv bin oder ob ich nichts mache und dann hoffe, dass es schon irgendwie gut gehen soll. Wir gehen so ein paar Sachen durch. Das mache ich jetzt ein bisschen schneller. Zu den einzelnen Themen haben wir ja ganz, ganz viel im Kurs. Ernährung natürlich ohne Ende, das ganze Kapitel Bewegung und auch zum Thema Entspannung haben wir einiges. Nur noch so ein paar Impulse. Wir sehen gerade in der Medizin ganz, ganz viele Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie zu diesen Verliererstrategien greifen, zu Drogen greifen, Drogenmissbrauch, Medikamentenmissbrauch. Also das gibt es Fälle, dass Menschen Valium nehmen, ne? Diese Benzodiazepine, das sind stark abhängig machende Medikamente. Es werden zum Teil Drogen wie Crystal Meth eingesetzt, auch im Pflegedienst, ne? Von Mitarbeitern im Pflegedienst in Deutschland. Beta-Blocker sind Medikamente, die von Ärzten gezielt eingesetzt werden können bei bestimmten Erkrankungen. Die werden teilweise ohne medizinische Begründung eingesetzt, um sich ein bisschen zu regulieren, also um den inneren Stress ein bisschen runterzufahren. Ritalin ist so ähnlich wie früher die Fliegerschokolade. Das kann man bei bestimmten Diagnosen natürlich geben, von Fachärzten in der Regel. Aber Ritalin gibt es Studien, haben Studenten genommen, haben Manager genommen, um vermeintlich ein bisschen besser zu performen, mental ein bisschen besser klarzukommen. So, dann brauche ich abends Schlafmittel, von denen auch viele ein Abhängigkeitspotenzial haben, um wieder runterzukommen. Also tagsüber muss ich mich dopen, um irgendwie klarzukommen. Und abends muss ich wieder runterkommen mit ne, Uppers und Downers, sagt man auch dazu. So, und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und wenn man solche Menschen fragt, Mensch, was hast du denn sonst für Strategien? Wie sieht es denn aus mit den natürlichen Antistress-Nährstoffen? Hast du denn genug von dem Antistress-Mineral Magnesium? Magnesium nennen wir ja nicht ohne Grund das Salz der inneren Ruhe. So, wie gut sind deine Magnesiumspeicher gefüllt? Weißt du es oder hoffst du es? Hast du es mal gemessen? Nimmst du Magnesium ein? Ne? So. Wie sieht es aus mit anderen Stoffen, die wichtig sind? Die B-Vitamine. B-Vitamine, B3, ne, B1, das sind Nervenvitamine. Ohne die funktioniert der ganze Organismus nicht, aber vor allen Dingen auch die psychische Gesundheit funktioniert nicht. Wenn Sie genug Dopamin wollen, unser Glückshormon und unser anderes Glückshormon wäre Serotonin, wird nur gebildet mit genug B6. Damit die B-Vitamine funktionieren, brauche ich zum Beispiel Zink, weil Zink aktiviert B-Vitamine. Ich kann viele B-Vitamine im Körper haben, ohne genug Zink werden die nicht scharf geschaltet. So, jetzt können wir lange noch weitermachen. Omega-3-Fettsäuren, bevölkerungsweiter Mangel. Kenne ich meinen Omega-3-Index? Weiß ich, dass der über 8% liegt, im Labor gemessen? Oder bin ich im Blindflug und mache Glaube, Liebe, Hoffnung und wundere mich vielleicht, dass irgendwie mein Gehirn gar nicht mehr richtig funktioniert in vielen Fällen und so weiter. Und da, ja, könnte man jetzt lange drüber reden, aber Sie wissen, was ich meine. Vitamin C, man weiß aus Tierversuchen, wenn Tiere viel Stress haben, also konkret eine Ratte flieht vor ihrem Fressfeind, also höchster Stresslevel, dann produzieren die große Mengen an Vitamin C als Gegenspieler zum Stresshormon Cortisol. So. Ja, diese Fähigkeit haben wir Menschen verlernt, die Vitamin C-Eigenproduktion. Aber natürlich können wir sowas auch über Ernährung und gute Nahrungsergänzung ausgleichen. Also mein Tipp zusammengefasst ist nochmal, viele Bereiche im Leben, viele Stressfaktoren können wir nicht so einfach beeinflussen. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich mit vollen Akkus, mit vollen Mikronährstoffakkus ins Rennen gehe. Und das macht einen großen Unterschied. Viele sprechen vom biologischen Rückenwind. Ne, wenn die Speicher voll sind, ist ein Riesenunterschied. Nehmen Sie eine junge Frau, die Eisenmangel hat und die dann vielleicht sogar eine Eiseninfusion bekommt, ne, schnellster Weg, um aufzufüllen. Das ist wie Tag und Nacht. Das ist so ein Game Changer. Die sind komplett ausgewechselt. Körperlich, mental, völlig anderer Mensch. Nur weil ein Stoff jetzt wieder im Körper ist. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nährstoffe unverzichtbar, Mikronährstoffe essentiell, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Die werden in unseren Zellkraftwerken umgewandelt in Energie. Und das ist heutzutage ein häufiger Faktor für Energiemangel, dass wir einfach nicht mehr gut versorgt sind, dass die Zellkraftwerke nicht genug Energie produzieren. Und das ist im Prinzip so, Sie haben ein tolles Auto, Sie haben meinetwegen Ferrari oder irgendwas anderes Tolles. Der Motor alleine ist es nicht. Wenn Sie nicht beste Rohstoffe einfüllen, bestes Benzin, bestes Öl und so weiter, funktioniert das Ganze nicht und Sie können die Leistung nicht abrufen. Und das ist der Faktor der Ernährung. Aus den Studien wissen wir, damals die größte deutsche Verzehrstudie, die leider noch keinen Nachfolger hat, wir ernähren uns nicht gut genug, zu wenig Gemüse, zu wenig Obst und so weiter, dadurch viele Nährstoffmängel, haben wir in den anderen Vorträgen besprochen. Konventioneller Salat enthält gar keine Vitamine mehr zum Teil, kann man chemisch analysieren lassen, ist keine Verschwörungstheorie, kann man einfach messen, ne? Durch den Treibhauseffekt wissen wir heutzutage, speichern die Pflanzen zum Teil weniger Vitamine ein. Das ist so. Alles chemisch analysiert, ne? Wird nur wenig thematisiert. Deswegen die einzige wirklich professionelle Strategie ist, mal eine Messung machen lassen. Suchen Sie sich einen Therapeuten, Arzt, Heilpraktiker oder fahren Sie selber in ein Speziallabor. Lassen Sie Blut abzapfen, lassen Sie die wichtigsten Vitamine, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren messen und gucken Sie, dass Sie da die Spiegel auf ein vernünftiges Niveau bringen. Das ist, wenn man es einmal gemacht hat, alles gar nicht so schwer und gar nicht so kompliziert, bringt aber enorm viel. So, im Kapitel Mikronährstoffe mehr dazu. Ernährungsmüll weglassen. Zucker hatten wir letzte Woche. Denken Sie doch mal an die Zuckerbombe. Gucken Sie sich die Nährwerttabelle an. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, die Zuckerlobby ist so stark, dass sie alles an Aufklärung, Schutzmechanismen verhindern kann. Aber wir haben die Chance von 100 Gramm 30 Gramm Zucker, das heißt 30% reiner Zucker. Da esse ich lieber Kuchen, dann weiß ich, was ich esse und dann ist das die Ausnahme, die man sich ab und zu mal gönnen kann, aber nicht so ein Müsli und sich dann wundern, dass man nicht wirklich gesünder wird, dass man nicht mehr abnehmen kann und so weiter. Das war das Prinzip. Fake Food haben wir besprochen. Nochmal zur Wiederholung die wichtigsten Regeln. Je länger die Zutatenliste, desto länger ist meistens auch die Liste an Medikamenten und Diagnosen, die jemand hat. Und andersrum, gute Lebensmittel haben gar keine Zutatenliste oder eine sehr kurze Zutatenliste. Nehmen Sie die beiden Regeln mal mit zu Ihrem nächsten Einkauf und prüfen Sie die Produkte, bevor Sie die in den Einkaufswagen legen. Habe ich keine Zutatenliste oder eine möglichst kurze? Wenn Sie das machen, dann landen eigentlich nur gute Lebensmittel in Ihrem Einkaufswagen. Und man muss leider sagen, 80% von dem, was im normalen Supermarkt steht, fällt dann raus, weil es nämlich eigentlich streng genommen Ernährungsmüll ist. So, das ist das Prinzip. Professor Spitzer und solche Gehirnforscher sagen, was die Industrie macht, Zucker, Fette, Geschmacksverstärker, ist wie Anfixen mit Rauschgift. Das ist deswegen wichtig, weil es macht keinen Sinn, dass ich mir selber Vorwürfe mache, wenn ich mit einer Packung Chips anfange, ist die leer. Das ist bei mir auch so. Ich kann das auch nicht kontrollieren. Das ist nicht Willensschwäche. Das ist nicht, weil wir blöd sind oder weil wir keine Disziplin haben. Das ist wie eigentlich fast wie bei einem Drogenabhängigen. Wenn Sie einem Crack-Süchtigen sagen, du, ich würde beim den nächsten Schuss, den würde ich mir vielleicht ersparen, das ist nicht so gut für deine Gesundheit, wird er auch sagen, vielen Dank, super Tipp. Also, deswegen die einzige Chance ist da, nicht zu Hause haben, nicht einkaufen, die Packung nicht aufmachen, irgendwie, ne, sich selbst davor schützen. Oder hat jemand noch eine andere Idee, wie man aus der Nummer rauskommt? Ich glaube nicht. So, McDonald's waren die eigenen Mitarbeiter vor Fast Food, das kennen Sie schon. Akzeptieren Sie bitte nicht, dass heutzutage die Mehrheit der Bevölkerung übergewichtig ist. Das ist nicht normal und das darf nicht unser Anspruch sein. Und wenn wir an die Kinder denken, dann muss man wirklich sagen, dann läuft hier so viel schief. Und deswegen überlegen Sie sich immer, ne, wie ist mein Körper denn richtig und wie komme ich da wieder hin? Und auch wenn wir ein Stück weit Außenseiter sind, also wenn Sie heutzutage sich nicht gehen lassen und nicht sich überfressen und nicht den ganzen Teller leer essen und nicht übergewichtig sind, dann sind Sie heutzutage Außenseiter. Und wenn man ehrlich ist, Außenseiter zu sein, ist nicht immer schön, muss man ganz klar sagen. Aber es ist die einzig sinnvolle Strategie. Deswegen auch da wieder umgeben Sie sich mit Menschen, die ähnlich ticken, die auch Lust haben auf Fitness-Lifestyle, auf ne, gesundes Altwerden, Longevity und so weiter. Gut. Das war das Motto, was wir letztens hatten. Mein Körper besteht zu 100% aus meinem Essen. Und deswegen seien Sie anspruchsvoll in Bezug auf die Qualität Ihres Essens. Sie sind nicht der Müllschlucker der Nation. Ne? Lassen Sie nicht diesen ganzen Dreck in Ihren Körper herein. Ich sag's mal so, wie es ist. Auch wenn die Dinge kurzfristig vermeintlich gut schmecken, das ist ja der Trick, ne? Womit die Industrie uns catchen will. Sondern überlegen Sie, was braucht mein Körper? So wie ich mich füttere, so sehe ich aus. Ich esse meine Energie, ich esse meine Glückshormone, ich esse meine sportliche, schlanke Figur oder ich esse meine Krankheit. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir verstehen. Und da gibt es auch keine Verhandlungsmasse oder so. Ne? Ursache und Wirkung. Ganz wichtig. Gut, Flexikarpyramide und so weiter, das kennen Sie. Oft ist Nicht-Essen oder Pausen machen, zumindest beim Essen, eine sehr, sehr gute Idee. Trainieren Sie sich an, dass Ihr Körper auch auf Essen verzichten kann. Das ist das Normalste der Welt. Unser Körper ist biologisch gesehen, von der Evolution her, ist unser Körper gemacht für eine Welt, in der es ab oder in der es täglich viel Bewegung gibt. 20 bis 40 Kilometer, so, ne, walken, joggen, Fahrradfahren, was auch immer. Und ab und zu mal etwas zu essen. Für diese Lebenssituation ist unser Körper perfekt gemacht. Wenn wir dem Körper sowas geben würden, wären wir alle topfit, rank und schlank. Mit dieser Genetik, also mit dieser Biosoftware, kommen wir jetzt in eine Welt, in der es ständig den ganzen Tag mehrfach Essen gibt, oft auch noch minderwertiges Essen und ab und zu mal ein bisschen Bewegung. So. Und das funktioniert eben nicht. Das ist ein Mismatch. Das, ne, geht auf Dauer oft nicht gut. Wenn wir das aber verstehen, können wir so gut es geht dagegen steuern. Was heißt das? Mal Frühstück ausfallen lassen, morgens schon Training ohne Essen, ne, Bewegung, was auch immer, kann Rad zur Arbeit sein, kann Workout sein, was auch immer. Mal das Abendessen ausfallen lassen, dann alle 2, 3 Wochen mal ein 24-Stunden-Fasten, zweimal im Jahr vielleicht ein Heilfasten. 3, 4, 5 Mal im Jahr, 5 Tage Scheinfasten und so weiter und so weiter. Alles nur Übung, alles Training. Das steckt alles in Ihren Genen. Auch wenn Sie es jetzt nicht glauben, auch wenn Sie jetzt denken, Fasten kann ich nicht, 24 Stunden nichts essen, wie soll das denn gehen? Wir sind alle Homo sapiens und es steckt alles in unseren Genen, bei jedem von uns. Wir haben es nur verlernt, wir haben es uns abtrainiert, diese Fähigkeiten in vielen Fällen. Das ist das Prinzip. Also, im Prinzip reichen wenige Monate. In dem Fall hier waren es 4 Monate. Patient kommt, Zuckerkrankheit, Typ-2-Diabetes, Fettleber massiv, Cholesterinerhöhung, Harnsäure erhöht, also hohes Gichtrisiko. 4 Monate Lebensumstellung, 20 Kilo weniger, Diabetes weg, komplett weg, keine Medikamente mehr. Ne? Das nennt sich sogenannte klinische Remission. Lancet veröffentlicht alles 2017 schon, ist alles lange bekannt. Problem ist, mit diesen Menschen verdient man kein Geld im System. Ne? Wenn die Leute ihre Medikamente nicht mehr brauchen, ist das nicht so richtig günstig. Dann gibt es keine Zuschläge mehr für chronische Erkrankungen und so weiter. Fettleber ist weg, Cholesterin deutlich verbessert, dieser Harnsäurewert normalisiert. Einfach nur, weil dieser Mann mit 62 entschieden hat, jetzt reicht's. Wenn ich so weitermache, habe ich von meiner Rente gar nichts mehr. Ich werde meine Enkel nicht mehr erleben. Ich bin Frühinvalide, um nicht zu sagen, ich habe einfach ein ganz hohes Sterblichkeitsrisiko. Das war alles, was passiert ist, und er hat gesagt, geht los. Das Interessante war, den kannte ich schon 10 Jahre lang, und irgendwann hat er gesagt, wir können jetzt anfangen. Ne? So, und das ist völlig okay. Ne? Manche mit 62, manche vielleicht mit 55 schon, manche mit 50 und gerne auch jemand schon mit 30 oder 35. Ne? Aber irgendwann ist in der Regel der Zeitpunkt. Also wir fassen zusammen. Zweiter Faktor Ernährung, du bist, was du isst. Mediterrane Low-Carb-Ernährung hier im Hintergrund, die Flexikarpyramide kriegen Sie auch im Kurs, ist eine ganz gute Grundlage. Am Ende ist Ernährung immer individuell. Deswegen auch da lassen Sie sich nicht irritieren von diesem ganzen Dogmatismus, von diesem ganzen Streit in der Ernährungsszene. Am Ende ist es so, wenn ich mein Buch verkaufen will, dann muss ich natürlich in meinem Buch schreiben, ich habe jetzt die eine Ernährungsstrategie, die für alle funktioniert. Das ist immer falsch, weil Menschen halt unterschiedlich sind. So, deswegen lohnt es sich überhaupt nicht, da zu sehr zu streiten, sondern probieren Sie aus, was Ihnen gut tut. Es gibt Menschen, die kommen mit einer Rohkosternährung vergleichsweise gut klar und ein anderer macht TCM oder Ayurveda und alle Mahlzeiten sind warm und wieder ein anderer macht Kurzzeitfasten und ein anderer, für den ist Kurzzeitfasten gar nichts und so weiter und so weiter. Also von daher gucken Sie, was für Sie gut ist. Sie sind der Maßstab, nicht irgendwelche allgemeinen Empfehlungen. Und meine Lieblingsregel ist da immer 80-20-Regel. 80-20 heißt 80% ungefähr, ne, auch bei der Ernährung und so weiter gesund. Und die anderen 20%, da mache ich ganz bewusst Ausnahmen. Da lasse ich 5 Grade sein. Da gönne ich mir dann mal Sachen, die einfach mal Spaß machen, die lecker sind. Das ist beim einen Mal die Torte, beim anderen Mal Bierchen, Wein, ne, Chips oder Weingummi oder was auch immer. Und wenn ich Ausnahmen mache, klare Empfehlung mit Genuss. Mit gutem Gewissen, ne? Haben Sie Spaß daran und dann können Sie mit der 80-20-Regel in der Regel gut fahren. Und das ist ein guter Kompromiss. Denn wenn wir 100% gesund machen wollen, dann ist das Leben irgendwann auch nicht mehr so richtig witzig, zumindest für die meisten. Wenn wir andersrum machen, ne? Irgendwie zu viel Ausnahmen, zu viel auf kurzfristigen Genuss gehen und so weiter, dann wissen wir auch, dann geht's auch nicht, klappt's auch nicht gut. Also von daher finden Sie da Ihren Rhythmus. Vielleicht reicht auch 70-30. Wer gerade gesund werden will und sehr angeschlagen ist, macht eher 90-10. Das kann man ja im Laufe der Zeit auch dann wieder ein bisschen anpassen. Lieber unperfekt starten als perfekt warten. Das ist die nächste mentale Falle. Viele Menschen, wir sehen das auch zum Teil bei so Projekten in Kursen und so weiter, viele Menschen wissen, ich müsste was verändern, ich müsste handeln, ne? Der Klassiker, ich müsste abnehmen. Und dann kommt unser Kopfkino und erzählt uns wieder irgendwelche Geschichten. Also nach dem Motto, nee, jetzt ist gerade ganz schlecht, jetzt haben wir ja noch Ostern, dann kommt noch das eine Projekt, so, dann habe ich noch die eine Hochzeit da im Ende Mai und dann ist auch blöd, dann sind wir eigentlich schon in den Sommerferien, das geht dann auch nicht. Und ja, und dann so, ne? Und dann finden wir noch ein paar andere Gründe, warum wir dann doch bis zum 1. Januar wieder warten. Und das ist alles Mindfuck. Das sind alles Geschichten, die unser Gehirn erfindet, die unser innerer Schweinehund erfindet. Also lassen Sie sich da nicht auf die falsche Fährte locken. Der beste Zeitpunkt, um zu starten, ist immer jetzt. Lieber jetzt starten, mit einer Mahlzeit starten, als gar nicht starten. Ne? So, deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Okay, 80-20-Regel, nehmen Sie das auf jeden Fall mit. Das Dritte. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe ein Medikament, das diese Eigenschaften hat. Stresshormone wie Cortisol werden reduziert. Nachgewiesener Schutz vor der großen Volkskrankheit Depression hilft beim Abnehmen, hilft beim Stärken des Immunsystems. Krebsrisiko wird um durchschnittlich 50% reduziert. Herz-Kreislauf-System gestärkt, Blutdruck verbessert, Potenz besser, Stimmung besser, Schutz vor Demenz und Alzheimer. Alterungsprozess wird verzögert, insgesamt die Lebensqualität verbessert. Wer möchte das Medikament nehmen? Hand hoch. So. Wie heißt das Medikament? Ich hoffe, alle wissen es. Bewegung. Bewegung ist die beste Medizin. So, und da sprechen wir in, was ist das, in 2 Wochen, glaube ich, drüber, ne? Bewegung verbessert die Hormone, stärkt das Immunsystem, verjüngt den Körper, sorgt für die Muskulatur und die Muskeln sind ja wiederum die Gesundheitsapotheke des Körpers. Bewegung sorgt dafür, dass mehr Zellkraftwerke gebildet werden und dass die auch in Schwung bleiben, reduziert Entzündungen. Denn Entzündungen sind ein ganz wichtiger Krankmacher, diese stillen Entzündungen. Hilft natürlich beim Abnehmen die Bewegung. Also Bewegung ist nicht verhandelbar. Training darf nicht zweimal hintereinander ausfallen. Ne? Gibt so viele gute Regeln. Das ist dieses Prinzip, die Myokine, das sind diese Glücksstoffe aus der Muskulatur, die den ganzen Körper in Schuss halten, die ganz tolle Gesundheitseffekte haben. Diese Stoffe produzieren unsere Muskeln, wenn wir die Muskeln bewegen. Nur dann, sonst nicht. Deswegen ist Bewegung nicht verhandelbar und deswegen ist es so wichtig, dass Sie da dranbleiben. So, Sitzen ist das neue Rauchen, das Motto gilt immer noch. Ne? Man muss da einfach aufpassen. Wenn man nicht konsequent dranbleibt, dann geht es eben bergab. Und je älter wir werden, desto wichtiger wird das auch mit der Muskulatur. So. Das ist hier mal eine schöne Möglichkeit. Ne? Die Jungs haben wenigstens schon ihre Sportsachen an und dann sind sie trotzdem offenbar so, ne, in diesem alten Muster, in diesem alten Kopfkino, dass man halt immer die Rolltreppe benutzt, ne? Sogar auf dem Weg ins Fitnessstudio. Und man nennt uns ja Sapiens Sapiens. Ne? Sapiens heißt Weise. Also könnte man diskutieren, ob das wirklich alles immer so schlau ist, was wir machen. Man hat gesehen, Wir haben heutzutage so viel unfitte Menschen, da reichen Alltagsbelastungen wie Schneeschippen. Da sind manche Menschen kurz vorm Herzinfarkt, weil das so eine Überforderung ist. Also wir haben so viele Menschen, die die grundlegendsten, ja, Anforderungen, die den grundlegendsten Anforderungen nicht mehr gewachsen sind, weil sie so unfit sind. Neulich hat mir eine Dame erzählt, Mitte 50, die hat ihre Bekannte abgeholt und hat gesagt, komm, wir gehen eine Runde Fahrrad fahren. Dann ist die Dame in ihre Garage gegangen. Dann wusste sie erstmal gar nicht, wo ihr Fahrrad ist. Dann stand das hinter ganz vielen Kartons irgendwo ganz hinten in der Ecke. Dann hat sie das rausgekramt. Also da war klar, das hat sie offenbar Monate nicht mehr benutzt. Und dann konnte die gar kein Fahrrad mehr fahren, weil die jahrelang gar kein Fahrrad gefahren ist. Die ist einfach erstmal quasi umgefallen mit dem Fahrrad. So, und da ist immer so die Frage, ist das mein Konzept? Das war eine schöne Untersuchung damals, Fußball-Weltmeisterschaft. Und da hat man gesehen, dass Patienten eingeliefert werden mit Herzproblemen durch Fußballstress im Fernsehen. Weil diese Menschen offenbar so wenig belastbar sind, ne, dass Fernsehstress oder spannendes Fußballspiel ausreicht, dass die Leute Herzprobleme kriegen. So, wenn nehmen Sie mal einen Sportler, der gut trainiert ist, der ein starkes Herz-Kreislauf-System hat. Da würde vielleicht in einer spannenden Situation beim Elfmeterschießen der Puls mal ein paar Schläge höher gehen, alles gut. Das steckt man natürlich locker weg. Jemand, der aber nicht trainiert ist, der kriegt dann schon Probleme. Das ist das Prinzip. Also Sport, Bewegung, Ausdauertraining für den Körper, Herz-Kreislauf-System stärken, Kondition aufbauen, Ausdauer aufbauen, aber auch für die Psyche. Irgendwann hat man gesehen, wenn Menschen Sport machen, sind sie psychisch viel besser drauf und regenerieren auch viel schneller. Deswegen gibt es heutzutage keine psychische Klinik, also psychiatrische Klinik oder vor allen Dingen psychosomatische Klinik mehr, die nicht auch Bewegung anbietet. Gerade bei Depressionen, Bewegung ist ein super Antidepressivum. Und zwar ohne mögliche Nebenwirkungen, ne, mit ganz vielen positiven Effekten. Höhere Stresstoleranz und so weiter. Sport schützt vor Depressionen und lindert Depressionen genauso gut wie Medikamente. Das ist in Studien nachgewiesen worden. Wird das umgesetzt? Vielleicht. Es gibt Gruppen von Psychotherapeuten, die haben so ein Netzwerk gebildet in Deutschland, die haben sich selber zu Lauf-Coaches ausbilden lassen, zu Jogging-Coaches ausbilden lassen, weil die gesehen haben, wie effektiv Bewegung ist und die haben gesagt, neben der guten Psychotherapie müssen wir die Patienten auch in die Bewegung bringen, weil das dann unschlagbar gut wirkt und die Leute natürlich viel schneller wieder auf die Beine kommen. Das ist hier ein gutes Beispiel gewesen. Dieser Psychiater hier, der macht nicht die klassische Gesprächstherapie, wo die Klientin auf dem Stuhl, auf dem Sofa sitzt oder so wie früher auf dem Sofa liegt vielleicht in den ganz alten Zeiten, sondern beide stehen auf dem Laufband, machen Bewegungstherapie. Und die Aussage ist, immer wieder haben mir Patienten gesagt, wie wohl sie sich fühlen, wenn sie sich einmal richtig bewegen, doch sie fänden keine Zeit oder fühlten sich einfach zu labil, um Sport zu treiben. Bewegung bringt mitunter eine gestörte Gehirnchemie besser ins Gleichgewicht als Medikamente. Alle Sportler unter euch kennen diesen Effekt. Ich komme vielleicht abends von der Arbeit, bin genervt, bin gestresst, bin schlecht gelaunt, überwinde mich noch zum Sport zu gehen und danach ist alles wie ausgewechselt. Und das sind genau diese Effekte. Also, das heißt, gucken, Synergien schaffen, habe ich vorhin gesagt. Fernsehsendungen gibt es nur noch auf dem Fahrradergometer. Ne? Das sind die Teile zu Hause, wo die Klamotten drüber hängen. Müssen sie runternehmen, dann können sie die auch wieder benutzen. Hundebesitzer sind immer gesünder, immer fitter. Ganz klare Sache, alles gut untersucht. Ne? Im Herbst ist, ne, sind wir zum Glück noch entfernt, aber oder Winter, dann kommen natürlich wieder die Ausreden. Ja, ist draußen zu dunkel, zu gefährlich, zu glatt, was auch immer. Es gibt heutzutage tolle Möglichkeiten. Ne? Fand eben in der Corona-Pandemie dieses Beispiel so toll. Wir hatten vereinfacht gesagt, die eine Fraktion, die hat gesagt, wegen Corona sind die Fitnessstudios zu, ich bin total unfit und dick geworden. Und wir haben die andere Fraktion, die hat gesagt, wegen Corona habe ich jetzt ein Home-Gym, trainiere zu Hause und das ist auch eine geniale Möglichkeit. Und wir hatten ja mehrere Monate während Corona, da waren die Hantelscheiben in Deutschland ausverkauft, weil sich so viele Leute ein Home Gym eingerichtet haben. Und ich muss mir gar kein Home Gym einrichten, ich kann mit Bodyweight Training, also mit meinem eigenen Körpergewicht ja im Prinzip auch alles nachahmen. So. Und dann gibt es Patienten, die sagen, Mensch, ich habe jetzt ein Laufband und Hund habe ich auch und das läuft super, ne? Und dann machen wir das Ganze so. Der normale Selbstbeschiss. Gut. Also von daher auch beim Sport. Ich kenne das von mir selber auch von früher, wenn man so aus dem, ne, intensiven Sport kommt, so aus der Jugend vielleicht. Da habe ich früher auch noch so Glaubenssätze gehabt, unter einer Stunde Sport bringt sowieso nichts, dafür ziehe ich mich gar nicht um und so weiter. Völliger Schwachsinn. Jeder, der viel zu tun hat, muss da Abstriche machen. Meine Lieblingsstrategie ist immer noch die 7-Minuten-App, ne, wo man sich früher gesagt hätte, ich habe heute keine Zeit. 7 Minuten hat jeder morgens vorm Badezimmer sozusagen. 7 ist ein Training. Sie aktivieren einmal den ganzen Körper. Das ist auch durchaus schon, ne, nicht ganz unanspruchsvoll. Und dann haben sie wenigstens schon mal ein bisschen was getan. Und ne, weil sie wissen, wie es ist. Wenn sie sich zu häufig selber enttäuschen, indem sie zu häufig das Training ausfallen lassen, dann geht es irgendwann an Selbstvertrauen und das ist keine gute Idee. Also gucken Sie, was möglich ist. Das ist dieses Thema fit ohne Geräte. Ne? Mit dem eigenen Körpergewicht kann man im Prinzip alles machen. So, lieber kurz als gar nicht. Merken Sie sich diesen Satz zum Thema Bewegung: Im Körper eines Menschen, der sich nicht täglich mindestens 30 Minuten bewegt, herrscht biologischer Ausnahmezustand. Es gibt so einen klassischen Denkfehler, wo Menschen sagen: Ja, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann mache ich auch wieder Bewegung oder Sport. Oder noch schlimmer, wenn ich wieder mehr Energie habe, dann mache ich auch wieder mehr Sport. Jetzt nehmen wir mal die ganz schweren Erschöpfungspatienten raus. CFS, Long Covid, das, ne, das nehmen wir alles raus. Aber für den durchschnittlichen Menschen ist es so, wenn ich wenig Energie habe, dann liegt das oft daran, dass ich mich zu wenig bewege. Das ist ein bisschen wie beim Dynamo, kann man sagen, ne? Ich muss beim Dynamo erstmal Bewegung reinbringen, damit ich Energie bekomme. Nicht andersrum. Ich kann beim Dynamo nicht sagen, bitte leuchte schon mal und danach fahre ich dann vielleicht los und bewege dich. Deswegen ganz, ganz wichtig, da gibt es kein Vertun. Es bringt oder es nützt überhaupt nichts, was ich früher gemacht habe und wie toll ich in meiner Jugend war oder wie toll ich vor 10 Jahren noch war. Entscheidend ist immer jetzt. Ne, das ist kein Konto, von dem man später abheben kann, sondern ich darf jetzt dranbleiben. Und es ist möglich, wie in diesem Beispiel bei Maradona, dass ich mich von einem Weltfußballer, von einem Top-Profi in relativ kurzer Zeit komplett runterwirtschafte auf schwerstkranker Patient mit Herzschwäche und allem, was dazugehört. Mehmet Scholl hat es eigentlich gut zusammengefasst, du kannst deinen Körper nicht bescheißen. Entweder gibst du deinem Körper das, was er braucht, Bewegung, Ernährung, Schlaf, oder du zahlst dafür einen Preis. Es ist immer so, ne? Da gibt es kein Vertun. In diesen Untersuchungen hat man gesehen, wenn Menschen irgendwann aufhören, sportlich zu sein, dann geht der Abbau deutlich schneller. Man kann aber andersrum auch im höheren Alter noch anfangen mit Sport und profitiert auch dann noch. Also das Motto ist wie immer dranbleiben, Turne bis zur Urne. Das ist die beste Strategie. So, das war der nächste Baustein. Bewegung ist die beste Medizin. Sport ist nicht verhandelbar. Es ist wie Zähneputzen. Es gibt die Menschen, die sagen, Sport macht mir total Spaß. Ich habe da immer Glückshormone. Ich habe ein Runners High und so. Die muss man nicht motivieren. Es gibt aber auch viele Menschen, da ist Sport ein bisschen wie Zähneputzen. Hat man keinen Bock, aber muss gemacht werden. Ne? Wat mut, dat mut, sagen wir hier im Norden. So, und deswegen können Sie sich überlegen, ne, machen Sie Kompromisse. 7 Morgen, da habe ich. Vielleicht mache ich an 2, 3 Morgenden ein bisschen Frühsport. Knick dafür das Frühstück, ne? Dann haut es zeitlich in der Regel auch wieder hin. So, wir haben gesagt, zusammen, ne, ist alles einfacher, suchen Sie Verbündete, feste Termine. In ganz vielen Fällen ist es so, am Anfang ist Sport machen ein notwendiges Übel. Sie machen es einfach, weil sie schlau sind, weil sie sich nicht gehen lassen, weil sie was vom Leben haben wollen. Notwendiges Übel. Dann kommt die zweite Stufe nach ein paar Tagen bis Wochen. Dann wird es irgendwie zur Gewohnheit. Dann geht es schon leichter, dann wird es schon besser. Und dann kommt bei ganz vielen die dritte Stufe, das ist dann die Belohnung, dann wird es zum Bedürfnis. Und jemand, der regelmäßig seinen Lieblingssport ausübt, wenn Sie dem sagen, du darfst jetzt mal 2 Wochen keinen Sport machen, das ist für die Menschen wie Höchststrafe. Können Sie mal reinschreiben, wer das kennt, ne, was ich da meine. Also, oft ist es so, dass man diesen Weg gehen darf und dann ist man irgendwann an diesem Punkt angelangt und dann hat man es sozusagen geschafft, dann brauchen Sie keinen mehr, der Sie da groß motivieren muss, dann wissen Sie einfach, es tut Ihnen gut. So, was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass Menschen sich morgens fragen, will ich jetzt oder will ich heute Sport machen? So, das ist eine Frage, die kann man sich eigentlich komplett schenken. Weil im Zweifelsfall ist ihr Schweinehund da und der hat wieder irgendwelche tollen Ausreden und tollen Ideen, warum es heute nicht geht. In vielen Fällen ist es einfach so, machen, ne? Nicht nachdenken, machen, umsetzen und dann ist gut. Ne? Das ist wichtig. gab so einen schönen, ich muss da gerade gucken, es gab bei uns im Fitnessstudio, wenn man da reingeht, da hängen immer so ganz gute Motivationssprüche. Genau, und letzte Woche stand da: Reminder, follow your plan, not your mood. Und das ist es, ne? Zieh deinen Plan durch und nicht das, was deine aktuelle Stimmung gerade vielleicht sagt. Das ist das Prinzip. Okay. Letzter Baustein, Entspannung. Wer nicht regeneriert, verliert. Ganz wichtige Regel. Man hat so ganz interessante Versuche gemacht. Man hat Menschen gesagt, hier, ne, wir testen mal, wie die Entspannungsfähigkeit ist. Setz dich mal in so einen Raum ohne Reize, ohne Ablenkung. Einfach nur mal 6 bis 15 Minuten still sitzen. Was glauben Sie, können die Menschen das heutzutage noch? Ne? In der Regel nicht. Die Mehrheit kriegt Stress, wenn sie mal nichts tun müssen. Kein Handy. Ne? So, das heißt, nichts tun fällt Menschen offenbar schwer. Wir können immer schlechter entspannen, offenbar. Ne? Immer schlechter nichts tun. Dann hatten die Forscher hier noch so einen interessanten Ansatz. Die haben dann gesagt, wem das zu blöd ist, der kann sich selber auch Elektroschocks geben. Das haben 2 Drittel der Männer dann gemacht und 1 Viertel der Frauen. Der Rekord waren 190 Elektroschocks. War natürlich ein Mann. Ne? Also da kann man sehen, da ist, wie verstrahlt wir manchmal sind. Wir leben in einer Welt, wo wir so viel professionellen Stress haben, dass es eigentlich verantwortungslos ist, dem nicht auch professionelle Entspannung entgegenzusetzen. Es gibt so viele Beispiele. Nehmen wir Yoga. Yoga war jahrhundertelang oder jahrtausendelang, muss man wahrscheinlich sagen, eine reine Männersportart. Können Sie mal nachlesen. Die erste Frau, die Yoga unterrichten wollte, die musste zig Genehmigungen einholen von den großen indischen Yogameistern, dass sie als Frau jetzt auch Yoga machen darf. Heutzutage hat sich das völlig umgekehrt. Ne? Frauen haben deutlich besseres Gesundheitsbewusstsein, sind viel stärker vertreten beim Yoga. Viele Männer sagen, Yoga machst du nur, wenn du Single bist, so ungefähr. Ne? So, also ne, kann man überlegen. Anderes Beispiel ist Zen-Meditation, ne? Diese japanische Meditationsform. Das haben früher die japanischen Krieger, die Bushidos, alle lernen müssen. Genauso wie Schwertkampf und andere Techniken, die man beherrschen musste, haben sie auch Entspannungstechniken gelernt. Und dann gab es Konzepte, dass man in Japan gesagt hat, unsere Führungskräfte, unsere Leistungsträger müssen verpflichtend auch Zen-Meditation beherrschen, weil sie sonst im Alltag nicht klarkommen bei den Herausforderungen, die wir in der modernen Wirtschaftswelt haben. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Strategie. Bei uns ist es so, bei den meisten Patienten sieht man in der Burnout-Klinik, im Rahmen der Psychotherapie der chronischen Erschöpfungsdepression beschäftigen sich Menschen zum ersten Mal mit der Frage, welche Entspannungstechniken gibt es, was könnte ich mir antrainieren, was könnte ich vielleicht in meinen Alltag einbauen. So, besser ist natürlich vorher proaktiv daran zu gehen. Meditation ist mittlerweile x-fach bewiesen, dass sie gut funktioniert. Gehirnzellen werden regeneriert, mehr Mitgefühl und Empathie, weniger Stresshormone. Bei so gut wie allen Erkrankungen kann Meditation wirken. Jeder kann einfach anfangen, mit einer App das zu nutzen. Schreiben Sie doch mal rein, welche Meditationsform Sie selber nutzen, wie Sie es selber machen in Ihrem Alltag, welche App Sie vielleicht auch nutzen. Es gibt Apps, Meditations-Apps, die werden von den Krankenkassen bezahlt, also von der gesetzlichen Krankenkasse. Die bezahlt dann die Jahresgebühr für so eine Meditations-App. Gibt es heutzutage tolle Möglichkeiten. Schlaf besprechen wir im Kapitel Schlaf nochmal ausführlich. Professor Zulley hat eigentlich die beste Zusammenfassung. Er sagt nämlich, Schlafmangel fördert Übergewicht, Demenz und Alzheimer und Krankheiten wie Krebs, Diabetes und so weiter. So, ne? Schlafmangel auf Deutsch macht dick, dumm und krank. Und deswegen Vorsicht mit so Glaubenssätzen, ne? Ich brauche nicht so viel Schlaf und ich schlafe, wenn ich tot bin und alles andere ist immer wichtiger. In vielen Fällen ist Schlaf erstmal die Grundlage, damit alles andere funktioniert. Schlafmangel ist eine Abnehmbremse, haben Sie vielleicht im Kapitel Schlaf schon gesehen. Wenn ich nicht genug schlafe, werden Hungerhormone erhöht. Das sind Hungerhormone, gegen die ich ganz schwer ankomme. Das heißt, ich bin dann, ne, also kann dann kaum stoppen mit dem Essen. Und die Sättigungshormone, die ich ja dringend brauche, die mir natürlich total helfen beim Abnehmen zum Beispiel, die werden weniger ausgeschüttet. Einfach nur, weil ich zu wenig schlafe. Sollten Sie sich gut überlegen, ob Sie sich das gönnen wollen. So, jetzt kommt wieder, ich glaube, mein Verstand ist schlauer als die Natur. Hier ist so eine klassische Situation. Ein Patient schildert, also leidet unter Schlafstörungen und er sagt, ich glaube, ich muss ins Schlaflabor, ich habe irgendeine Schlafkrankheit, habe ich, bei mir funktioniert das alles nicht. Und dann sagt er, ich mache das immer so, kurz vorm zu Bett gehen, checke ich nochmal die E-Mails. Ne? So. Und dann versuche ich zu schlafen und dann klappt das irgendwie nicht. Jetzt ist die Frage, hat er eine Schlafkrankheit oder hat er vielleicht einfach nur irgendwas nicht gecheckt und hat ein Selbstmanagementproblem? Das Prinzip ist folgendermaßen. Biologisch gesehen ist es so. Oft reicht schon das Hochfahren des Computers oder das Aufklappen des Laptops. Spätestens wenn ich in den E-Mails bin, bin ich im Arbeitsmodus, im Kampf- und Fluchtprogramm medizinisch Sympathikus. So, ich aktiviere mich also komplett, ne, Kampf- und Fluchtprogramm könnte man auch sagen aus Sicht der Evolution. Dieses Programm aktiviere ich. Und dann bin ich weit entfernt von meinem Tiefschlafsystem, wenn man so will. Das ist das System für Ruhe, Erholung, Schlaf, nennt sich Parasympathikus, wenn Sie die HRV-Messung kennen. Ne? Das ist immer der rote Balken und der blaue Balken. Also ich mache einfach eine Handlung, die total kontraproduktiv ist, weil sie mich ganz weit wegbringt von dem, was ich möchte, nämlich von meinem Erholungs- und Schlafsystem. Warum mache ich das? Weil ich mir selbst Geschichten erzähle, wie ich muss jetzt noch mal die E-Mails checken. Ich muss wissen, was am nächsten Tag los ist. Ich muss irgendwie vielleicht noch ein, zwei Sachen beantworten. Ich habe vielleicht auch schon eine leichte Online-Sucht oder. Und damit reframe ich das. Also auf Deutsch gesagt, ich erzähle mir schwachsinnige Geschichten, die aber nicht stimmen, denn Biologie gewinnt. Wenn ich das Arbeitsprogramm aktiviere des Körpers, kann ich nicht gleichzeitig ins Schlafsystem übergehen. Das auch zumindest nicht direkt. Das ist ein wichtiges Prinzip. Also selbstgemachte Schlafstörung ist hier die Diagnose und er kann einfach seine Abendrituale verändern. Der Fachbegriff ist Schlafhygiene. Die Phase vorm Schlafen ist extrem wichtig für die Frage, wie schlafe ich danach? Wie tief, wie erholsam ist mein Schlaf? Im Biohacking-Vortrag, ne, sind wir so verschiedene Dinge durchgegangen. Man kann heutzutage die Blaulichtblocker einsetzen, weil Blaulicht uns aktiviert. Und wenn ich Blaulichtblocker einsetze, dann kann ich eben dafür sorgen, dass ich nicht ganz so stark den Schlaf schädige, ne, wie durch andere Dinge. Wie kann ich meinen Schlaf noch zerstören? Durch Alkohol. Alkohol nennt man den falschen Freund. Warum? Ich fühle mich durch Alkohol ein bisschen entspannter und kann vielleicht auch ein bisschen besser einschlafen, aber die Schlafqualität, auf die es ankommt, ist massiv reduziert. Und das ist fast bei allen Menschen so. Das kann man auch gut messen. Deswegen ist Alkohol eine totale Verliererstrategie, wie gesagt. Fühlt sich ganz gut an, aber bringt eigentlich nichts. Zu intensiver Sport am Abend wirkt wie Koffein. Ist eine Typenfrage, aber jetzt überlegen Sie mal, vielleicht gehören Sie zu den Menschen, die sagen, ich mache um 20 Uhr, 21 Uhr noch so ein Power-Intensiv, was weiß ich, was Kurs, knallen sich nochmal richtig ab, was ja eigentlich eine gute Idee ist, beim Sport auch mal an die Grenzen zu gehen, aber das zu spät und dann findet vielleicht kein gutes Cooldown statt und dann liegen Sie abends irgendwie um 10, 11 im Bett, wollen schlafen und sind völlig aufgewühlt, wach, aktiv und kommen nicht in den Schlaf. Könnte daran liegen. Gut gemeint, schlecht gemacht, müssen Sie Ihr Programm ein bisschen umstellen, zeitlich ein bisschen optimieren, ne, besseres Cooldown, was auch immer. Manchen Menschen hilft es heutzutage mal so ein bisschen zu objektivieren. Es gibt gute Schlaftracker, so die beiden bekanntesten, aber auch ne, teuersten ist das Whoop-Armband und der Oura-Ring. Es gibt immer mehr gute Systeme, auch Garmin hat gute Uhren und so weiter, ne, die wirklich viel können. Das wird immer besser. Manchen, wie gesagt, hilft es. Manche sagen, ich brauche nicht noch mehr Technik, ich habe genug Schnickschnack, ich muss mich auf meinen Körper verlassen können, ich will, ne, lernen, wieder auf meinen Körper zu hören, mich selbst zu spüren. Ne, so kann jeder für sich entscheiden. Das ist von dem Nico, der aus dem Biohacking, so ein Ritual. 60 Minuten vorm Schlafen, WLAN-Bildschirme komplett aus. Ätherische Öle können helfen, runterzukommen, schönen Schlaftee machen, das Ritual, vielleicht noch sein Erfolgsjournal dazu ausfüllen, sein Dankbarkeitstagebuch ausfüllen. Binaurale Beats ist so eine Möglichkeit, ne? Schwören auch viele drauf. Dann vielleicht noch mal eine kleine Meditationsrunde und dann könnte ich noch nährstoffmäßig gucken, Magnesium, Schlafhormon, Melatonin, Reishi, Heilpilze, CBD oder Ashwagandha, ne, gibt es viele schöne Möglichkeiten, auch viele gute Mischungen, kann man auch noch mal ein bisschen einsetzen. So, und das ist ein anderes Ritual, als zu sagen, ich check noch mal meine E-Mails, dann kommt noch mal Talkshow um 23 Uhr, noch einmal aufregen über das, was alles so nicht klappt in der Politik vielleicht, und dann versuchen, tief und schön und entspannt zu schlafen. Wird meistens schwierig. So, und das beste und schnellste Gegenmittel gegen Stress ist Lachen. Es gibt richtig eine wissenschaftliche Disziplin, nennt sich Gelotologie, Lachforschung, Lachmedizin. Und dann guckt man eben, eine Gruppe guckt einen Film, wo es was zu lachen gibt, und die andere Gruppe guckt einen Kriegsfilm. Und dann sieht man, die Lachen haben weniger Stresshormone, bessere Gefäßdurchblutung, stärkeres Immunsystem, mehr Glückshormone, Endorphine sind das körpereigene Kokain. Davon, ne, wo können wir alle einiges gebrauchen. Also, die Frage ist wieder, ne, welche Filme gucke ich, welche Bücher lese ich, mit welchen Menschen treffe ich mich mehr, mit welchen weniger. Ne? Lachen ist die beste Medizin. Und wenn wir die Entwicklung sehen, Kinder lachen ungefähr im Durchschnitt 400 Mal pro Tag und dann wird es immer weniger. Und deswegen überlegen Sie sich nochmal, wie können Sie dafür sorgen, haben Sie eine gute Playlist, haben Sie Ihre Lieblingscomedians und so weiter, anstatt 10-mal am Tag die gleichen negativen Nachrichten, vielleicht zwischendurch auch mal was anderes. Gut, zusammengefasst, Energie- und Stressmanagement proaktiv angehen. Proaktiv heißt handeln, ne, im Voraus. Präventiv sozusagen, nicht warten, bis das Kind ins Wasser gefallen ist und reaktiv sein, sondern überlegen Sie sich, was sind meine Kraftquellen, was tut mir gut, was stärkt meine Stresstoleranz, was gibt mir Energie. Und das ist bei jedem ein bisschen anders, ne? Da darf jeder für sich Dinge finden und dann entsprechende Rituale dazu trainieren, also sich bestimmte Gewohnheiten angewöhnen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, reduzieren Sie die Energieräuber. Oft muss man ehrlicherweise sagen, kommt man da gar nicht ran und kann da nicht viel beeinflussen. Da muss man sagen, so ist es halt. Aber den Bereich, da habe ich Einfluss und darum kann ich mich kümmern. Das ist das Prinzip. Und davon hängt ganz stark ab, wie gut Sie sich fühlen, wie voll Ihr Akku ist, ne? Wie, mit welcher Lebensfreude Sie durchs Leben gehen. Also das Motto ist wie immer, Gewohnheiten bringen uns ins Ziel. Motivation am Anfang ist gut, aber es ist nicht langfristig tragfähig. Wir brauchen gute Gewohnheiten. Und am besten sind Gewohnheiten im Bereich dieser vier Säulen, gute Gewohnheiten beim Denken, gute Gewohnheiten bei der Bewegung, beim Essen, beim Regenerieren. Und dann haben Sie die besten Chancen. Das ist das Prinzip. Hier Gabriele hat als Feedback geschrieben, ich bin erstaunt, wie gut sich meine Stresstoleranz in den letzten Wochen im Rahmen dieses Kurses entwickelt hat. Was hat sie gemacht? Mehr Eiweiß gegessen, Vitamine aufgefüllt, Magnesium hat sie gemerkt, tut ihr gut. Weniger Kaffee stattdessen, schläft auf einmal besser, ne? Jeden Tag 60 bis 90 Minuten Bewegung an der frischen Luft. So, und das zusammen bringt in der Regel den Durchbruch. Nicht nur eine Sache, sondern Schritt für Schritt die Dinge zusammenführen, das bringt den besten Erfolg langfristig. Denken Sie mal dran, ne? Gesundheit ist kein Zufall, es sind oft die kleinen Dinge, die täglichen Rituale, die entscheidend sind. Und Menschen haben, oder wir Menschen haben oft den Eindruck, jetzt war ich beim Arzt und jetzt habe ich meine Laborwerte angeguckt und auf einmal heißt es, jetzt hast du Diabetes. Dann haben wir manchmal das Gefühl, dass er über Nacht gekommen wahrscheinlich. In Wirklichkeit ist das ein Prozess von Jahren, oft sogar Jahrzehnten, wo ich durch immer wieder kleine ungesunde Gewohnheiten mich in so ein Diabetes reingebracht habe. Und andersrum geht es auch. Es gibt auch die Macht der gesunden Gewohnheiten und die bringen uns eben in ein ganz anderes Fahrwasser. Das ist das Prinzip. Kann man jetzt länger drüber reden, aber ne, das ist so eine schöne Abbildung, das ist so eine Postkarte, die meine Patienten immer kriegen. Meine Empfehlung wäre, gehen Sie da locker ran. Jeden Tag beginnt das Spiel aufs Neue. Ich kann jeden Tag wieder überlegen, will ich meine Krankheitsspirale aktivieren? Wir alle können das super gut, wir wissen, wie das geht. Ich sage mir die ganze Zeit, alles ist Mist, das Glas ist halb leer. Schieb mir nur Ernährungsmüll in meinen Körper, schlafe zu wenig, mache keine Pausen. Und bewegen tue ich mich auch nicht, ne? Nur Rolltreppe, Fahrstuhl, Auto. Das geht ganz schnell, dann ist die Negativspirale schön am Laufen und dann geht es mir immer schlechter und dann kann ich überlegen, welche Krankheiten kommen jetzt als nächstes. Oder, und das kann ich auch jeden Tag überlegen, wie aktiviere ich meine Energie- und Gesundheitsspirale? Das Glas ist halb voll. Ne? Positives Mindset trainieren, gute Ernährung. Wenn ich nichts Gutes zu essen bekomme, esse ich lieber gar nichts. Genug Wasser trinken, einmal am Tag muss der Urin hell sein. 10.000 Schritte am Tag, darunter geht es nicht. Notfalls wird abends noch ein bisschen was nachgearbeitet. Ne? Schlafhygiene, Schlafoptimierung, Pausen machen, meditieren, was auch immer, Entspannungsverfahren lernen, ne? Atemübungen machen, alles möglich. So, und dann starte ich meine Energiespirale. Und wenn ich besser schlafe, habe ich mehr Energie für Sport. Wenn ich mehr Sport mache, geht es mir mental besser, weniger Depressionen, mehr Stresstoleranz. Dann kann ich Nein sagen zur Schokolade, dann nehme ich ab, dann kommen die Komplimente, dann habe ich noch mehr Bock auf noch mehr Sport, auf noch mehr gut aussehen und so weiter. Und jeden Tag entscheiden wir neu, welche Spirale wir aktivieren. Und wenn Sie so da rangehen, indem Sie sich einfach jeden Tag überlegen, ne, was möchte ich heute machen, dann ist das Ganze einfach ein entspanntes Spiel. Und dann können Sie auch gar nicht verlieren oder gar nicht scheitern, denn egal wie schlecht der Tag heute war, auch wenn ich heute nichts auf die Reihe gekriegt habe, auch wenn alles in die Grütze gegangen ist heute, morgen beginnt das Spiel ja aufs Neue. Und alle starten morgen mit den gleichen Startbedingungen und dann kann ich wieder überlegen, was mache ich morgen besser. So, das wäre meine Empfehlung. Gehen Sie so daran und dann kann eigentlich, kann es nur besser werden. Oder gut bleiben, hoffentlich. Okay, das war's, was ich Ihnen zeigen wollte heute. Viel Spaß beim Umsetzen. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen. Schreiben Sie die Fragen in den Chat. Und wenn keine Fragen sind, machen wir noch eine kurze Videorunde. Was wir machen können vielleicht, das wäre vielleicht nochmal ganz nett. Schreiben Sie mal Ihren einen Punkt, den Sie von heute Abend mitnehmen, den Sie jetzt ausprobieren wollen. Ne, das eine ist die Theorie und das sich berieseln lassen hier und so weiter. Das andere ist die praktische Umsetzung. Am besten wäre, wenn jeder mal einen Punkt reinschreibt, wo er sagt, das will ich mir, ne, das will ich mal ausprobieren, das will ich in mein Leben integrieren oder sagen wir so zumindest testen. Ausprobieren ist immer eine gute Einstellung. Ne? Wenn es nicht klappt, dann ist es eine Erfahrung, aber was Schlimmeres kann ja auch nicht passieren. So, wir sprechen hier nämlich nicht über lebensgefährliche Eingriffe, sondern wir sprechen über ganz konkrete, realistische Maßnahmen, ne? Lebensstil, selbst verbessern, ne? Das ist die Möglichkeit. Okay. Matthias schreibt noch, Seven Mind App ist super, genau, ist eine ganz bekannte. Christiane schreibt, mehr regelmäßige Bewegung. Und Tipp an der Stelle ist immer nicht so unklare Definition, sondern was heißt mehr Bewegung? Heißt das 10.000 Schritte am Tag oder sogar 15.000 Schritte? Heißt das 20 Liegestütze am Tag oder, ne? Weil sonst sind wir schnell in so einer, ja, weiß jetzt auch nicht, keine konkreten Ziele und, ne, du kannst nur managen, was du auch messen kannst. Mehr regelmäßige Bewegung. Sarah schreibt, täglich Bewegung und mehr Obst und Gemüse essen. Sehr gut. Also ich würde es konkret machen. Ich würde es konkret machen, sagen Sie sich, ich esse, ne, jeden Tag mindestens einen Apfel und dies und das. Ich mache meine 10 Stockwerke jeden Tag oder. Susanne schreibt ein wundervoller Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Zeit für mehr Bewegung. Liebe Grüße. Super, freut mich. Daniel schreibt, Zen-Meditation ausprobieren. Klasse. Und das ist das Tolle an den modernen Möglichkeiten. Wir kriegen heutzutage alle Ideen und Angebote heutzutage über, ne, irgendwelche Videos und YouTube und so weiter. Da muss keiner mehr nach Japan fahren ins Kloster und riesen Aufriss machen. Ne? Das kriegen wir alle schön nach Hause geliefert. Das kann man ausprobieren. Britt schreibt, Dankeschön, es war super und sehr informativ. Ich versuche es mal mit der Seven Mind App. Sehr schön. Genau, einfach ausprobieren und nicht erst nächstes Jahr ausprobieren, sondern spätestens morgen, besser noch heute Abend. Matthias schreibt, Schlafhygiene verbessern, kein Handy mehr, 60 Minuten vorm Schlafen gehen. Genau. Ich bin auch immer wieder am Überlegen, ich habe auch noch mein Handy neben dem Bett liegen, nicht neben dem Kopf, aber neben dem Bett. Wahrscheinlich wäre es besser, dass die Dinger ganz rauskommen. Ja. Olaf, morgen wieder Wim Hof Atmung anfangen. Super, genau. Das ist auch gut. Überlegen Sie mal, welche Dinge haben Sie früher schon gemacht? Was könnten Sie reaktivieren? Etwas zu reaktivieren ist natürlich noch mal deutlich einfacher, als etwas jetzt neu zu lernen. Genau. Tannis schreibt, das Glückstagebuch und anstatt die Rolltreppe nehmen, die Treppe laufen. Genau. Sehr gut. Bettina schreibt, Dankbarkeitsjournal konsequenter führen. Ja, sehr gut. Sind so kleine Dinge, es gibt so viele und mehr Lachen, schreibt er hier. Das ist ganz wichtig, genau. Es gibt so viele kleine Dinge. Sie kennen vielleicht auch dieses Ritual, dass man sich, muss ich selber überlegen, ich glaube, das waren irgendwie 5 kleine Steine in die rechte Hosentasche und dann für jeden schönen Moment, den man am Tag erlebt, ein Stein in die linke Hosentasche und abends dann nochmal zurück und nochmal durchgehen. Was waren heute so die schönen Momente an dem Tag? Denn auch da, wenn Sie jemanden fragen, Dieter Durchschnitt, wie war heute dein Tag? Nennen wir mal die 10, also nennen wir mal die 5 beknacktesten Dinge, die da heute passiert sind. Dann kommt sofort erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Fragen Sie mal einen Menschen, was war heute schön an deinem Tag? Nennen wir mal deine schönsten 3 Momente. Dann ist bei den meisten erstmal gar nichts mehr los und da kommt erstmal gar keine Antwort. Ja, so. Und das ist so, weil wir ein Stück weit so trainiert sind. Und wir Deutschen, sagt man manchmal, ne, German Angst und diese ganzen Sachen, wir Deutschen sind da manchmal noch besonders gut. Ne? Das ist ganz interessant. Zoom schreibt, ich möchte mir vor dem Schlafen die binauralen Beats anhören. Genau, kann man alles ausprobieren, gibt da schöne Möglichkeiten. Super, klasse, das ist gut. Schön, dass Sie da was vorhaben, dass Sie umsetzen. Probieren Sie aus. Ne? Erfolg ist kein Zufall, Gesundheit ist kein Zufall, Stresstoleranz ist kein Zufall. Das ist das Motto und jeden Tag können wir einen Schritt in die richtige Richtung machen und dafür sorgen, dass wir gesünder werden, gesund bleiben, fit bleiben, abnehmen, mehr Wohlfühlgewicht, ne? Das ist die Idee bei dem Ganzen. Okay, super, dass Sie dabei waren. Viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Kurs, lesen uns im Kurs oder sehen uns hier nächste Woche wieder. Tschüss aus Hamburg, machen Sie es gut.